Es ist der zweite Montag im Oktober, Zeit für unseren Monatsexperten. Dieser ist 50 Jahre jung, aus Salzburg, Therapeut, Heilmasseur, Chiropraktiker, Personal Trainer, Coach und der Cutman Österreichs. Jeder Kampfsportler kennt ihn und jeder freut sich, wenn dieser Mann vor einem Kampf in der Kabine mit Tapes, Bandagen und Vierklee auf einen wartet. Die Rede ist von Roland Eicher. Bis jetzt habe ich nur Positives über ihn gehört. Und was es mit den Vierklee auf sich hat, klären wir heute in dieser 32. Podcast-Folge. Jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Rolando Eicher.
Hallo Silvana.
Hi. Ihr habt die gestern gesehen, also gestern ist 17. Juli 2020. Ihr habt eine Kampfveranstaltung in Wien gehabt, die Austrian Fight Challenge.
Ja, endlich ist es wieder soweit und die Tore wurden so weit geöffnet, dass sowas wieder stattfinden kann. Und es war ein etwas kleinerer Event, wie sonst man die AFC kennt, aber Top-Event von Lions Fight Club und Austrian Fight Challenge, vom Nebel halt. Ne?
Ja, der Nebel, der macht das schon jahrelang, hat natürlich sehr viel Erfahrung darin, Nebel Sebei. Mhm. Du bist der Cutman in Österreich eigentlich. Es gibt ja schon viele in Österreich, aber eigentlich, was ich so gehört habe, auch von den Kämpfern, bist du die Anlaufstelle Nummer 1.
Das freut mich natürlich sehr. Ich bilde natürlich auch immer wieder Leute aus, aber nicht jeder arbeitet dann in dem professionellen Bereich oder auf der Ebene, wo ich es eben tue. Ja.
Wie bist du selber da dazu gekommen, Cutman zu werden? Weil ich habe gesehen, du warst da sehr sportlich früher.
Ja, noch. Nicht nur früher, sondern jetzt auch noch.
Ja. Ich weiß, ich habe mir gerade gedacht, Silvana, warum sagst du früher?
Ja, angefangen hat es als Kind, habe Judo gemacht, ja. Und bin dann vom Judo zum Taekwondo gekommen. Beim Taekwondo habe ich sogar Staatsmeisterschaften gekämpft. Und was mich da ein bisschen gestört hat, war, ich war sehr fußlastig und konnte nicht wirklich mit den Händen boxen oder mich verteidigen. Ja. Und habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass endlich Thai-Boxen zu uns kommt, weil das habe ich schon im Fernsehen gesehen mit Fadi Merzer, Super League und so weiter. Ja. Halt, gell. Und war dann schon so infiziert und es hat nichts geöffnet. Natürlich in Graz bei den Etels hat es schon gegeben, aber ich bin ja emigriert nach Salzburg, ja, von der Steiermark, ich bin ja Grazer. Und habe da leider nichts gefunden. Und dann endlich ist ein Trainer gekommen und hat es dann auch professionell aufgezogen. Und da war ich sofort dabei. Das Lustige war, dass es wir haben immer 5 Leute anrufen müssen, damit das Training stattfindet. Ja. Am Schluss war es dann schon so, dass Leute heimgeschickt worden sind. So bin ich dann zum Thai-Boxen gekommen.
Wieso sind Leute heimgeschickt worden?
Weil es zu viel waren. Weil wir dann schon 40 Leute in einem Raum waren, dann ist man einfach zu viel. Also es ist dann so explodiert. Gell? Ja. Und
wann war das circa? Wie alt warst du da?
Boah, das mit den Jahren tut mir wirklich schwer. Ja. Aber ich war leider schon ein bisschen älter. Ich habe dann ein paar Mal gekämpft, aber habe das natürlich nicht mehr erreicht, das Level, was halt heute die Jungen so machen. Ja, logisch. Ich glaube, mit 26, 27 habe ich erst im Thai-Boxen angefangen, habe das aber bis 40 durchgehend dann gemacht. Vollgas, ja. Und dann bin ich eben zum Boxen, bin im Boxteam Hu jetzt, das was ich auch unterstütze. Habe dazwischen auch Jiu-Jitsu gemacht. Also wirklich, es wurde leider zugesperrt, ja. Leider, sonst würde ich es auch immer noch machen. Und ja, eigentlich mein ganzes Leben lang hat mich der Kampfsport eben begleitet. Und ja, ich kann einfach nicht mehr so. Man wird älter, gell? Dann bist du selbstständig, kannst du es auch nicht riskieren, die Verletzungen. Und so bin ich dann aufmerksam geworden durch einen Trainer in Salzburg, das Fight Gym, als Fight Club Salzburg, so hat es geheißen, von Markus Nothacker. Mhm. Der hat mich dazu gebracht, der hat mich einfach vor angemeldet, eben bei einem Cutman aus Deutschland. Ja. Aber das waren so 3-4 Stunden nur so praktische Einführung. Was macht der Cutman? Ja. Und hat uns eine Bandage gezeigt. Also nicht, absolut nicht dieses Niveau, was wir heute eben unterrichten. Ja. Und der hat gewusst, wenn er mir da irgendwie einschreibt, für den ist das was. Der fängt Feuer und das ist dann auch passiert, indem ich dann wie ein Zeck festgebissen in der Materie, und damals war das noch nicht so, dass es heute, dass es so viel gegeben hat, sondern wir müssen alles selber beibringen. Und auch natürlich habe ich sehr viel gelernt durch Jacob Stitch Duran, mit dem ich sehr viel Zeit verbracht habe, mehrere Male. Und ja, so ist es dann dazu gekommen, dass ich natürlich professionell dann als Cutman unterwegs war oder auch bin.
Es ist so cool. Wirklich, also gerade man, dass man überhaupt auf die Idee kommt, das zu machen. Also ich wäre nie auf die Idee kommen, aber zudem werden wir jetzt alles genau noch durchsprechen. Aber ich wollte davon noch ganz was anderes mit dir besprechen. Nämlich, mit wem du gerne mal Kaffee trinken gehen würdest. Und zwar, da gibt es in deinem 1971-Jahrgang sehr viele Stars und ich habe mir nur gedacht, wie ich die gesehen habe, boah, die sind alle in deinem Alter, voll cool. Da hätte ich ein paar, mit denen ich gerne was trinken gehen würde. Und zwar, du bist der gleiche Jahrgang wie Kid Rock, Pep Guardiola, Ananet Trepko, Lance Armstrong, also der Doper. Ich glaube, mit dem wärst du eher nicht
was trinken. Nee, im Radsport ist nicht so meins.
Ja, Snoop Dogg, Gary Barlow, DJ Ötzi, Mark Wahlberg, Elon Musk, ja, das ist er, ja. Oder Vitali Klitschko.
Ich kenne die Klitschkos und war mit denen schon Abendessen. Und natürlich durch den Jacob Stitch Duran, der natürlich die Klitschkos betreut hat, habe ich schon öfters die, ja, die nette Erfahrung gemacht, mit denen essen zu gehen.
Ich hab
das war wirklich gesehen. Top. Ja. Also, ja. Das kenne ich schon, Mark Wahlberg ist definitiv. Aber Randy Couture, The Iceman, also mit denen in der UFC, diese Legenden, diese wirklichen Legenden. Ja. Oder ja, GSP, also wirklich diese George St. Pierre, ja.
Ja, voll.
Mit denen würde ich gerne einen Kaffee trinken gehen.
Wir haben es ja, eigentlich wollte ich das erst später besprechen, aber jetzt sind wir schon voll da drinnen, wegen Vitali Klitschko und überhaupt und Stitch Durant. Wie hast du damals die Klitschkos kennengelernt? Und kannst du uns bitte von deiner Freundschaft zum Durant ein bisschen?
Vom Jacob Stitch Durant, den habe ich damals kennengelernt in Köln bei der ersten Cupman Hand Wrapping World Championship.
Genau.
Wo ich ihn kennengelernt habe. Und
du kurz davor noch, viele kennen den Typ gar nicht, wer ist das?
Also das ist der Cutman überhaupt, es gibt noch andere auch, ein Jumbo und so weiter, aber Jacob Stitch Duran ist ziemlich bekannt von der UFC, 17 Jahre lang, bis er dann halt beurlaubt oder rausgeschmissen worden ist, sagen wir es einmal so, durch den Reebok-Deal, den er Dana White dann gemacht hat, und er hat sich eben für die Kämpfer ausgesprochen und ist dazu dann angekreidet worden und rausgeschmissen worden. Jetzt Kurzfassung, geht immer längere Geschichte dahinter.
Aber warum war das da mit Reebok so Thema?
Weil Reebok, also das war ja früher so, früher war die UFC ja viel bunter, früher war Affliction der Hauptsponsor und auch andere. Und Tapout, Sprawl, viele Firmen, die es heute auch gar nicht mehr so gibt und die die Kämpfe unterstützen und gesponsert haben, das Zusatzeinkommen für jeden Athleten, das ist damit weggefallen, gell? Weil Reebok hat die Oberhand dann gehabt und gesagt hat, nee, keine Logos, keine fremden Logos auf den Hosen oder sonst irgendwas, gell? Nur mehr Reebok. Für mich absolute Katastrophe, weil ihr kennt Reebok nur von Fitness, gell, von Aerobic. Und für mich ist Reebok nicht die Definition von Kampfsport. Tut mir wirklich leid. Gell?
Ja. Und ich habe es auch total cool gefunden, dass jeder individuelle Hosen angehabt
hat. Genau, es war einfach bunter, das hat mir so gefallen. Ja.
Ja. Genau, okay. Reebok, die war scharf sozusagen. Stitch
definitiv,
war dagegen. UFC hat ihn rausgehauen und dann ist er ein bisschen mehr ins Boxen gegangen, oder?
Naja, Jacob war definitiv auch schon nebenbei, auch immer im Boxsport. Das ist ja auch seine Leidenschaft. Er hat ja auch selber Kampfsportschule gehabt, hat er selber ein paar Kämpfer rausgebracht. Das wissen ja auch viele nicht.
Ja.
Und hat Thai-Boxen auch gemacht, also er ist auch. Aber es ist für mich der beste Cutman der Welt, weil er auch nicht nur vom Wesen her, sondern auch vom Charakter, er hat keine Stallion. Und du hast ja am Anfang immer das, wie ist der, wenn du den triffst? Jacob ist so relaxed, so cool. Und ich habe wirklich Zeit verbracht. Er kommt auch dieses Jahr, beziehungsweise im Frühjahr nächsten Jahres haben wir ihn eingeladen wieder nach Salzburg. Und er ist aber eine ganz spezielle Persönlichkeit, die wirklich sehr offen ist und sehr entspannt. Und wir schreiben uns auch regelmäßig. Also es ist wirklich. Ich werde auf der Homepage, auf der neuen, auch private Fotos von uns veröffentlichen, wie in Salzburg waren und Kaffee trinken waren und so weiter. Aber bezüglich des Abendessens beim, wie ich Klitschko kennengelernt habe, war natürlich das Klitschko-Camp im Stanglwirt.
Wie immer, da bin ich mit meinem Opa schon öfters gewesen, weil er das war. Und wir gehen manchmal nur Eis essen. Also nicht oft, wir haben es vielleicht 3-4 Mal erst gemacht, aber.
Ich betreue dann einen Boxer, das ist ein Alim Begic, Champion. Und Jacob war eben dort, und ich habe das gewusst, wir haben schon vorher kommuniziert. Er hat gesagt, die Klitschkos sind auch dort, und macht natürlich ein Abendessen und bin herzlich eingeladen. Und das Coolste oder das Geilste fast schon war das, Jacob hat mir sehr viel von dir schon erzählt. Das waren die ersten Worte von Wladimir Klitschko.
Oh mein Gott.
Und er ist wirklich eine starke Persönlichkeit, gell? 2 Meter Hühne, gell? Die volle. Da hast du schon Respekt, gell? Und da weiß ich nie, wie solche Stars, was weißt du, und so. Und das hat mich schon ziemlich bewegt, bin dann am Tisch gesessen wie ein Freund, gell? Mit anderen bekannten Trainern und Boxern. Ja. Gell?
Wahnsinn. Ich habe nur von einer Journalismus-Kollegin gehört, die mal, ich weiß nicht mehr wen, von den Klitschkos, dass ich den Klitschko interviewen dürfen. Und der war so, dass der Pressesprecher war dort und hat dann auf die Uhr getippt und gesagt, ja, 15 Minuten, die Zeit läuft. Klitschko hat nur in sein Handy geschaut und nicht wirklich was ordentlich beantwortet. War sehr schwierig, also dass jemand dann wirklich zu dir sagt, hey, ich habe schon viel von dir gehört, das ist echt der Wahnsinn.
Ja, Jonathan Banks war auch dort, auch mit Klitschko trainiert im Camp und so. Also es war schon sehr schöne Momente im Stadelwetter mit den Jungs. Also du bist völlig aufgenommen worden, wie wenn ich schon immer da gewesen war. Ja. Das war echt das Coole. Ja.
Weil sie Respekt haben.
Ja, und das ist auch das, was ich immer wieder sage, ist mit diesen Stars oder Athleten zu arbeiten, mit den Professionellen, ist teilweise fast einfacher, weil jeder so seine Allüren hat, ja. Mhm. Aber auch verdient, ja. Und dann hast du wieder Leute, die noch niemand kennt und die sie aufführen, wie wenn es die großen Stars wären. Ja. Das ist wirklich immer lustig, wenn man sowas dann...
Das habe ich schon so oft gesehen, auch bei einem Job von mir davor war es so, dass die in die höchsten Führungspositionen die nettesten und einfachsten Menschen sind und die, die so irgendwo zwischendrin sind, nicht oben, nicht wirklich unten, die führen sich auf, als ob es irgendwas Besseres
wäre. Ja, das eigene Ego dann halt natürlich, gell, und natürlich das Selbstbewusstsein und so weiter. Gell, und ich habe immer wieder die Erfahrungen, gerade vor kurzem hat einer glaubt, er ist so der große Kämpfer, der hat mir dann gesagt, ja, was kann ich denn da verlangen? Sag ich, du, beweis zuerst einmal, dass du kämpfen kannst, ja. Dass du das Herz hast zu kämpfen und dann kannst du mal die Hand aufhalten. Aber wie ich nur kämpft habe, da mir ist ich war voller Glücksgefühle und Glückshormone, wie der mein Trainer gesagt hat, du darfst kämpfen. Ja. Ich habe im Auto geschlafen, ich habe mir ein Wurstjammerl gekauft, ja, nur jetzt, dass ich da mitfahren kann. Damals war es der Bavarian Cup oder andere kleine Cups, ja, das war nicht so wie heute, ja. Mhm. Und ich war so stolz, dass mein Trainer das zu mir gesagt hat. Und ich habe halt im Fernsehen dran gedacht, dass er da Geld verdient, ja. Aber heute sind ja Leute, die trainieren in Gyms, ja. Und glauben Sie, das sind die großen Stars, gell?
Was gibt dir das Kampfsport? Warum hast du die so extrem frei? Ich meine, ich verstehe es, aber...
Das ist... Ich bin einfach einmal infiziert worden, ja, und das hat sich dann halt bis jetzt... Das ist auch so, dass ich zum Beispiel... Es ist jetzt wirklich unfair, wenn ich das sage, ja, aber mich interessiert auch... Ich bin nicht so der typische Mann, den Fußball interessiert. Das ist für mich jetzt nicht in meinem Amateurbereich, im professionellen Bereich schon, nicht wirklich ein Sport. Ich belächle das eher, gell. Oder auch Rad oder sowas. Ich will nicht die Leistung mindern, gell, aber es ist einfach nicht meines. Für mich gibt's nur Kampfsport. Ja. Es ist wirklich vielleicht für den anderen eintönig, aber... Es macht mir aber Freude, es ist meine Passion, meine Leidenschaft, da fühlt mein ganzes Herzblut rein. Gell? Natürlich, weil das Kind meiner Mama das gefördert hat und ich Judo gegangen bin, das hat mir auch Spaß gemacht. Dann Taekwondo, irgendwann war es mir jetzt wenig. Das hat sich einfach mein ganzes Leben durchgezogen und du kannst nicht mehr, das geht nicht mehr.
Man kann nicht mehr zurück. Ja. Ich habe das selbst gemerkt. Ja. Ich habe ja sehr viele Jahre Fußball gespielt und für mich war Fußball immer das Höchste. Es gibt nichts über Fußball. Mhm. Ja, und dann bin ich nach Wien gekommen und ich habe Boxen immer schon geschaut, aber ich weiß nicht mehr wie, aber ich habe irgendwann MMA-Kämpfe angefangen zu schauen. Ich habe nicht mehr zurückgekehrt seitdem. Also wenn die Fußballer schon am Boden herumfliegen sehe, da wird man schlechter, kann ich abschalten, weil man kann es sich nicht anschauen. Ich denke mir so, was seid ihr für Sportler, die wegen, keine Ahnung, herfallen und da herumweinen.
Und ich sage dir eins, die Frauen stellen sich ja besser an wie die Männer, ich muss ehrlich sagen, bei Fußball. Ja. Das sind solche Heulsusen und deswegen, wenn ich solche Leute habe und dann auch in der Therapie, ja, ich spiele Fußball, dann weiß ich schon, was los ist, gell.
Darfst du dann nicht so fest massieren?
Nein, aber Entschuldigung, wenn ich das sage, für alle Fußballer da draußen, es sind so viele Weicheier unterwegs, das ist einfach furchtbar.
Bevor wir da noch länger über Fußballer lästern, wir sprechen halt über, ja, dein Beruf eigentlich auch, oder deine Berufung, besser gesagt. Kann man als Cutman wirklich leben?
Leben kannst du definitiv. Die Hoffnung muss jetzt einfach sehr viele nehmen, die da glauben, sie können das große Geld verdienen. Sicher nicht. Ich bin jetzt sicher einer, erstens mal durch meine Sponsoren, durch meine Arbeit, die ich einfach schon geleistet habe, den Vorteil zu genießen, dass ich halt bei den Veranstaltern schon ein bisschen mehr lukrieren kann, weil man mich eben schon kennt und weiß, wenn ich da bin, hundertprozentig ist das safe, das Ding. Ja. Wie du auch letzten Samstag.
Genau.
Gesehen hast bei dem Kampf, ja. Also da trennt sich dann schon die Spreu vom Weizen und da ist es dann schon so, aber es deckt weit nicht das, was du an Kosten hast. Gell? Also das ist so Plus-Minus-Geschichte. Früher war es eine reine Minus-Geschichte. Gell? Mhm. Es ist halt meine Passion, die kostet einfach Geld, soll aber auch an der einen Seite kein Leiden schaffen, Leidenschaft. Ja? Aber es ist halt so, dass man am Anfang halt investieren muss. Und ich habe sehr viele Veranstaltungen auch dann selber finanziert, wie GMC. Mhm.
Das heißt, du hast finanziert, indem du selbst für dein...
Das Engagement selber und selber die Füße in die Hand genommen, nicht alles, heute ist ja, heute wird da ja alles zugetragen. Ja? Mhm. Ich habe mir das alles selber arbeiten müssen, ja? Sonst wäre ich nie dorthin gekommen, wo ich jetzt bin.
Das heißt, du hast denen geschrieben, hey...
Wir waren nicht lästig oder aufdringlich, sondern wir haben einfach gesagt, du, ich möchte mir das gerne anschauen, wie schaut es aus, ist so tolle Veranstaltung und schon war ich dabei. Ja? Ja. Und dann bin ich hin. Und mittlerweile ist schon so, dass ich halt dafür, wie soll ich sagen, ja... Es ist deckend, aber es ist nicht so, dass du davon leben kannst. Da musst du schon mehr machen, so wie Jacob, auch die Tätigkeit der Schauspieler, Creed 1, 2, jetzt wird 3 gedreht und so weiter. Da kannst du dann schon ein bisschen leben oder Werbeauftritte hast. Das ist leider bei uns in Österreich oder in Europa ein bisschen schwierig, weil das Fernsehen noch nicht wirklich dabei ist. Also die Medien, die dich dann immer nur fürchten, mit diesen Art MMA vor allem in Kontakt zu kommen und das auch zu bewerben. Das sind in Amerika, ja. Aber ich hoffe, dass es in Zukunft noch besser wird und ich werde einiges dazu beitragen, dass auch meine Schüler und Schülerinnen, auf die ich sehr stolz bin, auch in Zukunft ein bisschen mehr bekommen. Das heißt, meine Cardwoman, die aus Österreich, dass die auch ordentlich bezahlt kriegen, nicht so wie ich immer dann auf eigene Kosten dorthin fahre. Ja? Also,
dass du den Weg geebnet sozusagen für alle.
Definitiv, und ich setze mich dafür ein, dass auch meine Schüler definitiv dafür auch entlohnt werden, weil das ist schon auch sehr viel Arbeit, die Vorbereitungsarbeiten, das Hinfahren, das ist alles mühsam. Ja? Mhm. Das ist nicht so, es ist nicht der Event und die Arbeit direkt vor Ort, sondern auch das Vorher und Nachher. Gell, man ist fertig, man schlaft fast nichts dann in der Nacht, man ist aufgedreht von dem, und auch aufgeregt von dem, was passiert ist, das Adrenalin, das dauert einfach eine Zeit, bis es runterfährt, das System, ja. Damit du entspannen kannst. Und wenn du, so wie ich, selbstständig bist oder einfach deiner Arbeit nachgehst, das kostet schon sehr viel Energie.
Eben, wie war's? Was du alles machst, Therapeut, Heilmasseur, Chiropraktiker, Personal Trainer, Coach und natürlich nebenbei Cutman. Wie schaffst du das alles? Wie bringst du das unter den Hut?
Das frage ich mich ab und zu auch selber, ja, wie ich das bloß schaffe. Es bleibt immer irgendwas auf der Strecke. Ja. Aber ich habe eine gute Mischung gefunden. Jetzt bin ich wieder auf Fortbildungen. Mhm. Meine große Leidenschaft ist meine Arbeit, therapeutische Arbeit am Patienten, die ich sehr liebe.
Was genau machst du alles sozusagen? Oder was ist da dein Fokus?
Ich versuche, die Gesundheit wiederherzustellen und das Bewusstsein soweit mit einfließen zu lassen, dass derjenige sich selbst hilft. Ja. Nur so funktioniert es. Also ich bin nur ein Unterstützer. Ich gebe jemandem die Hand auf den Weg zur Schmerzfreiheit bzw. Gesundheit und wieder ein schmerzfreies Leben haben kann. Ja. Also, es macht echt Spaß und Freude, die Leute da zu begleiten.
Ja. Ja, und vor allem, du siehst ja immer positive Resultate hoffentlich.
Ja, das ist am Ende des Tages da, denkst du, super, dann habe ich helfen können, der ist schmerzfrei. Oder jetzt gerade am Freitag, ich arbeite in einer medizinischen Einrichtung. Und da haben wir sehr viele Stars auch dort, ne? Und da haben wir einen gehabt, der ist extra mir dann auch gleich direkt bei Anreise zu mir gekommen, hat durch die lange Autofahrt Schmerzen gehabt und hat ein bisschen Angst gehabt, weil durch die Tor-Practitioner mit dem Hand-Practitioner schon ein paar Videos gesehen.
Habe ich schon gesehen, für alle, die es nicht gesehen haben, das ist ja so ein Eisenteil. Mhm. Wo du wirklich mit einem Hammer, das zum Beispiel, keine Ahnung, Rückenwirbelsäule dort halt bei der
Muskulatur. Nicht am Knochen, sondern an der Muskulatur.
Nur bei der Muskulatur.
Faszien.
Genau, wirklich. Das Eisenteil hebst du her und dann haust du mit dem Hammer schön locker drauf.
So hauen hört sich so brutal an. Ja? Aber du wirst es einmal gewissen, es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Ja. Aber es ist hochwirksam mit dem anderen Technik, die ich immer anwende beim Patienten. Ja? Und der war mit einer Behandlung schmerzfrei. Danach, unmittelbar danach.
Wahnsinn.
Er hat es gar nicht glauben können, aber... Für mich ist es schon normal, wenn mir das öfters passiert. Ja.
Das ist einfach, ihr verwendet es, weil die Hand selbst natürlich nicht so viel Druck ausüben kann wie so.
Nein, es geht ja auch um die Erschütterung durch die Vibration. Es ist nicht nur, dass du mit dem Daumen auch tief ins Gewebe eindringen kannst, was ja bei festeren Patienten ein bisschen schwierig ist. Ob du kannst an deine Grenzen, ist ja nicht jeder schlank und rank, ja, sondern jeder Mensch ist anders und auch anders zu bearbeiten und es ist nicht immer so leicht. Also ist jeder Patient ist individuell zu behandeln. Ja.
Spannend. Und dann machst du nebenbei nicht nur für den Körper, sondern anscheinend auch für den Geist. Quatschst du die dann voll und sagst du, wie wichtig das ist, gesunde Ernährung und Sport?
Das gehört einfach dazu. Du entscheidest dir ja, bevor du das anfängst, was du tust. Ja. Und das gehört einfach dazu, dass die Leute auch coacht. Ja. Weil viele verlieren das halt einfach oder haben einfach die falsche Betreuung. Ja. Oder es wird einfach runtergespielt. Ja. Von Therapeuten, Ärzten, Trainern, Freunden. Ah, das wird schon wieder, das passt schon so. Ah, das geht von allein. Es geht nie ohne Zutun. Ja. Und fürchte dich nie vor dem langsamen Voranschreiten, immer nur vor dem Stehenbleiben. Und das ist mit der Therapie, das ist mit dem Training immer das Gleiche. Schau, dass du in Bewegung bleibst und immer was tust, ja. Egal in was für Richtung. Vom Kopf her, vom Lernen, ist, du darfst nicht stehen bleiben. Sollst nicht stehen bleiben.
Wie kann ich mich denn motivieren? Erster Lockdown, habe ich da davor schon gesagt, war super bei mir, so viel Sport gemacht, so viel Zeit für mich gehabt. Aber die letzten zwei, die waren eine Katastrophe. Ich will so faul waren, ich habe es von November bis Juni viermal ins Gym geschafft. Ich meine, das Gym war dann dazu,
naja,
nicht wirklich mehr trainiert.
Das Gym war schon zu, aber man muss sich dann halt. Schau, mein Lieblingsspruch von IKEA ist, entdecke die Möglichkeiten. Ja, und da draußen ist ein riesengroßer Spielplatz, nutze ihn auch. Gell? Man muss sich natürlich an die Restriktionen der Regierung halten, aber du hast einen großen Spielplatz. Es gibt so die Calisthenics-Parks, es gibt in Wien sowieso, ja. Also in Salzburg, in einem kleinen Dörfer lernt schon so viel. Ja. Es gibt keine Ausrede, sich nicht zu bewegen. Das gibt's nicht. Das akzeptiere ich nicht. Ja. Du hast so viele Möglichkeiten im Internet. Es gibt so viel rundum und um. Es wird so viel auch gefördert und unterstützt.
Ja.
Also da kann ich da leider nur sagen. Internet, googeln, was da halt taugt. Ja. Und dann
haben wir ja Glück. Ich habe mir schon mal gedacht, wie ist das, wenn du vor 100 Jahren Pandemie gehabt hast? Da hast du kein Internet gehabt, kein Fernsehen, keine Serien. Was haben wir für Glück, dass wir jetzt in einer Pandemie sind?
Ja, es gibt keinen Grund, sich nicht zu bewegen. Das kann ich nur mehr bestätigen. Also es gibt immer Möglichkeiten. Es haben ja auch genug Leute dann im Internet Kurse angeboten. Mhm. Also da gibt es wirklich ein großes Feld an Möglichkeiten.
Ich habe gelesen, dass du nebenbei auch ehrenamtlich als Therapeut tätig warst.
In der Hospiz 7 Jahre lang, ja, als ehrenamtlicher Trauer- und Sterbebegleiter. Natürlich habe ich Ausbildung. Ja, das ist die Vorstellung, die Reaktion, die kenne ich. Aber die Arbeit hat mir sehr viel Freude und Spaß bereitet.
Wirklich?
Ja, das darf man natürlich nicht sagen, dass sowas ist. Es ist immer mit Trauer und Finster und Weinen. Ja, aber es gibt auch Momente, wo man das vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, vergisst in einem Moment, wo man vielleicht abgelenkt wird, ja, durch Gespräche, durch Rausgehen, durch wir haben alles Mögliche gemacht, wir sind Essen gegangen, auch mit den Leuten. Gell? Dass man, das Wichtigste ist wirklich nur die Bedürfnisse des Patienten wahrzunehmen. Und wenn der noch nicht rauchen will mit Lungen, dann raucht er noch nicht. Gell?
Ja, also es ist so ähnlich, jetzt nicht Physiotherapie, sondern mehr so mit Sprechen.
Einfach da sein, sprechen, das entscheidet der Patient, was er eben machen möchte. Ja. Gell? In der Hospiz gibt es ja nur eine Regel, es gibt keine. Und es ist auch möglich, dass du zum Beispiel, wenn es schon fix ist, dass du austherapiert bist und auch in gewisser Zeit wahrscheinlich ableben wirst, dein Haustier mitzunehmen. Wenn du dafür sorgst natürlich, dass es danach weiter versorgt wird. Ja. Logisch, darfst du es sogar ins Zimmer mitnehmen. Du darfst auch am Balkon rauchen. Also alles, was in einem normalen Krankenhaus verboten ist, aus was für Gründen auch immer, ich möchte es nicht beurteilen, ist in der Hospiz eigentlich mehr oder weniger unter Aufsicht erlaubt, ja, um wirklich die letzten Wünsche und Bedürfnisse des Patienten zu decken. Ja, und das geht es ja auch. Ja.
Was hast du da selbst für dich persönlich mitgenommen, wo du da denkst, ja, jetzt verstehe ich das oder jetzt habe ich echt was gelernt oder was lernt man da in der Arbeit?
Du schätzt das Leben auf einmal ganz, also viel mehr und ein bisschen anders und siehst es auch ein bisschen intensiver, ja, du denkst viel mehr nach, siehst Sachen, du liest dir auch, du kommunizierst auch sehr viel nonverbal, du siehst auch von den Menschen, die es gerade drauf sind. Ja.
Mhm.
Und es war immer so, dass ich, wenn ich in der Hospiz war, am Abend eigentlich sehr geerdet war. Also das sehr intensive, konstruktive Gespräche, sehr schöne Gespräche, auch sehr lustige Momente. Ja. Haben wir zum Beispiel eine Patientin gehabt, die hat in der Hospiz die Adresse von der Hospiz angegeben und hat auf Raten Goldkettchen und so weiter bestellt. Ja. Mit der Adresse von der Hospiz. Ja.
Echt?
Ja, auf Raten bestellt. Ja.
Oh.
Oder ich bin aber in ein Zimmer gekommen und dann...
Hat das einfach als Spende sozusagen?
Nee, sie hat vom Krankenbett aus hat die Sachen bestellt beim Versandhandel, ja, auf Raten.
Das ist sehr motiviert, ehrlich gesagt. Also,
lustig, ja, weil die müssen ja wissen, dass das nicht lang dauert. Ja. Oder ich habe dann einmal einer Dame die Fingernägel und die Zehennägel lackieren müssen. Das war ihr Wunsch. Also das sind auch diese lustigen Momente. Ja. Und dann sage ich, Entschuldigung, ich bin keine Frau, ich habe das noch nie gemacht. Dann sagt sie zu mir, dann stellen Sie sich mal nicht so an und lackieren mir die Fußnägel. Dann habe ich das gemacht, dann haben sie Fotos gemacht, gell, wie jede Pediküre macht, gell, wohl lustig. Gell. Aber ich habe sehr viel mit der Musik gearbeitet, also musiktherapeutisch am Patienten. Ja. Ich habe die Leute dann immer auf eine Reise geschickt mit Klängen und so praktisch, damit sie ihren Zustand, den sie gerade haben, ein bisschen überdecken und woanders in Gedanken hinreisen und ein bisschen runterkommen. Und es ist faszinierend, wie sie die dann entspannt haben und durch die Entspannung sich der Schmerz löst und sie einfach einmal schmerzfrei waren. Ohne Medikamente.
Wahnsinn.
Es hört sich jetzt so hoch esoterisch an, ist es nicht. Ja? Ist es nicht, ja?
Sind sie verspannt gewesen, weil ich wäre unentspannt, wenn ich da weiß, ich stirb in ein paar Tagen oder so. Ich meine, ich weiß nicht.
Ja, du gehst ja verschiedene Phasen der Trauer durch. Das passiert ja nicht, das ist sehr selten.
Ja.
Also, dass es kurzfristig dann so ist, du kannst ja, hast ja immer Zeit. Ja? Das ist immer in jedem individuell auch darauf, dich vorzubereiten, dich zu verabschieden. Ja? Und da hast du alle möglichen Trauerphasen, Wut, Trauer, alles Mögliche, du hast ja wirklich alles dabei. Ja?
Was waren so oft die Sachen, wo sie gesagt haben, das bereue ich so sehr?
Das natürlich, das hast du immer. Ja. Das ist bei jedem individuell. Gell? Wichtig ist, dass man halt seine Sachen, die man noch aufzuarbeiten hat oder zu lösen hat, wenn man Groll mit jemandem hat, ja, in der Familie oder so, dass man das vielleicht löst, um schön, oder beziehungsweise schön ist vielleicht das falsche Wort, um entspannt gehen zu können, ohne dass, weil wenn jemand geht und nicht mehr da ist, kann er das Problem nicht mehr klären oder lösen. Und vielleicht ist es dann ein Problem für den einen oder anderen, gell? Nicht ausgesprochen ist oder auch, dass man diese Situation eben bereinigt.
Ich weiß nicht, ob es manchmal nicht vielleicht sogar besser ist, wenn man schon ein fixes Ablaufdatum in die Richtung weiß, weil dann kann sich jeder darauf einstellen, oder?
Vielleicht lebt man dann auch ein bisschen anders und respektiert den anderen ein bisschen mehr. Vielleicht gibt es dann auch wieder weniger Groll, Hass und andere negative Dinge, wenn man schon weiß, okay, ich werde jetzt 50, mit 50 gehe. Und ich gestalte mein Leben so, dass mir jeder gut in Erinnerung hat.
Und dann schiebt man vielleicht Dinge nicht raus, so wie eine Weltreise, wo man sich denkt, die mache ich erst in Pension und dann wird es nichts mehr.
Das ist natürlich das andere, ja.
Ja. Da habe ich mal eine Geschichte gehört, nein, ich habe es nicht gehört, ich habe es gelesen. Da gibt es immer diese Humans of New York Geschichten von so einem Typen in New York, der geht herum, spricht einfach random Menschen an. Und eine war dabei von einem Taxifahrer und der Taxifahrer hat gesagt, er war schon fertig, er wollte heimfahren und hat dann noch einen Funkspruch reingekriegt. Er soll dann noch jemanden abholen in der Gasse. Und er hat eigentlich gemeint, ja, er hat keinen Bock mehr, er will heim. Da hat gesagt, ja, der eine ist nicht da, keine Ahnung, er muss halt da hin. Ist dort hingefahren, ist draußen gestanden, 10 Minuten, ist die Person halt nicht runtergekommen. Und er hat sich echt gedacht, ist ihm wurscht, er will heim, wollte fahren. Und dann hat er sich irgendwie gedacht, na, weißt du was, das ist komisch, ich leite mal kurz. Ist er hingegangen, hat geläutet bei der Hausnummer. Und hat nochmal ein paar Minuten kurz warten müssen und dann hat jemand abgegeben und hat gesagt, ja, der Koffer ist sehr schwer, ob er ihr helfen kann, den Koffer runterzutragen. Er war schon angepisst, geht rauf und sieht halt, es war eine ganz alte Dame, die ganze Wohnung war schon leergeräumt, sie hat nur noch einen kleinen Koffer gehabt, der war aber recht schwer natürlich für sie. Und er hat ihr den Koffer dann runter ins Taxi gebracht, sie ist eingestiegen und hat er halt gefragt, wo es hingeht und sie hat gesagt, ganz egal, fahren Sie einfach nochmal ganz durch New York durch. Er hat sich nur gedacht, voll verrückt, komplett bescheuert, war sehr angepisst. Aber war ihm dann wurscht, ist herumgefahren und ganzen Sightseeing-Sachen durch. Und dann erzählt sie so, da hat sie zum ersten Mal getanzt, da hat sie zum ersten Mal ihren Freund kennengelernt, da hat sie den ersten Kuss gehabt, da drüben ist sie zur Schule gegangen und so. Und dann hat sie ihnen die Adresse gegeben, wo sie halt hin muss. Und sie sind dann nach 1,5 Stunden wirklich dort angekommen. Und dann hat er gesehen, dass so eine Dame entgegen schon gekommen, die hat schon gewartet auf die alte Frau. Und er ist auch drauf gekommen, dass das so ein Sterbehilfeding ist. Und dass die Frau ihren letzten Tag gerade verbracht hat in New York und nochmal ihre Heimat sehen wollte. Also das war so, mich hat das so berührt. Und dann hat er gesagt, sie brauchen kein Geld geben, weil er fährt gern für sie einfach nur, was das ist kein Problem. Er hat sie gern ein letztes Mal, er ist der letzte Mensch eigentlich gewesen, den sie so außerhalb von dem Sterbezentrum halt gesehen hat. Und dann hat er halt wirklich das Geld nicht annehmen wollen. Sie hat dann aber gesagt, na, was tue ich jetzt noch mit dem Geld? Ich meine, Entschuldigung. Sie hat ihm dann ganz viel Geld gegeben und er hat dann danach wirklich das Leben viel mehr geschätzt, weil sie gesagt hat, selbst wenn er normiert ist, du weißt nie, was der andere Mensch durchmacht, was gerade, auf welcher Reise er gerade ist. Und er hat ihr gesagt, er hätte Arsch sein können, er hätte sie stehen lassen können, er hätte einfach direkt hinfahren können, einen schönen Abend machen und das war's. Aber so hat er ihr eigentlich unabsichtlich noch einmal einen richtig schönen Ausflug durch ihre Heimat ein letztes Mal gegeben und mit ihr geredet, und das hat mich so berührt.
Du hast jetzt eine Geschichte erzählt, die habe ich früher jeden Tag erlebt in der Hospiz. Ja. Eben diese Geschichten, diese Gänsehautgeschichten. Ja. Und es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an die Arbeit in der Hospiz denke, weil das so schöne Momente waren. Das versteht vielleicht keiner. Ich habe so schöne Geschichten und Stories und auch lustige Sachen dort gehabt. Das kann man sich so nicht vorstellen. Natürlich so ähnlich wie der Film Patch Adams, kannst du dich erinnern, wo diese alte Dame den Wunsch gehabt hat, in Nudeln zu baden, mit Tomatensauce. Wirklich? Und dann hat dieser verrückte Kerl, Patch Adams, hat sie wirklich gegeben, dieser verfilmt worden, hat einen riesen Topf mit Nudeln, und diese alte Dame hat sich dann in Nudeln gebadet. Ja? Also die letzten Wünsche vor dem Ableben noch erfüllt werden. Ja? Diese, auch wenn sie noch so verrückt sind. Ja? Wie man zum Beispiel auch eine Geschichte gehabt von einer Dame, die wollte unbedingt draußen sterben. Ja? Ja. Die Angehörigen haben das aber nicht so toll gefunden. Und wir sind dann, weil wir immer für den Patienten, und die dessen Wünsche auch versucht haben zu erfüllen, mit dem Patienten, mit dem Bus, natürlich alles safe, da ist Arzt und alles möglich dabei, bei Palliativteam, sind wir dann noch ausgefahren, und diesem Sonnenuntergang ist sie dann eingeschlafen. Das war ihr letzter Wunsch.
Mein Gott.
Cool, oder?
Schönen Tod kann man sich gar nicht wünschen, oder?
Also es sind sehr viele Gänsehautgeschichten, die dort, die Geschichten, die kann ich teilweise auch gar nicht erzählen, weil sie so besonders sind, da wird jeder glauben, das kann ich da, ich kann sich auch nicht vorstellen, wie schön das war. Ja? Also das ist, deswegen behalte diese Geschichten eigentlich sehr viel für mich, was auch schade ist, weil es vielleicht der Horizont des Verständnisses nicht immer da wäre, das auch aufzunehmen, ja, weil es so schöne Momente sind, so intensiv. Mhm. Eine Dame habe ich noch gehabt, ja, da habe ich eine Klangreise gemacht. Ja. Cool. Wenn die das schon gewusst, das ist ja nicht so, dass die Leute zwangsbeglückt werden in der Hospiz, sondern die sagen, ah, ich möchte jemanden mit einem Hund, weil ich habe immer Hunde geliebt, oder wir haben verschiedene Therapeuten. Ja. Ja. Und ich war der auch mit den Klängen, mit der Hang, Percussion-Instrument gespielt hat. Cool. Und die Dame gesagt, sie möchte mich kennenlernen, sie möchte, ich bin auch so große Konzerte auch gegeben. Ja.
Echt?
Ich möchte da sowas mal sehen.
Ja.
Und dann ist sie, ich bin rein ins Zimmer, mir vorgestellt, und sie hat mir gleich die Hand entgegengestreckt und gesagt, sie verabschiedet sich gleich von mir, denn sie möchte diese Reise auf den Klängen, die ich gleich zaubern werde, genießen, und sie möchte dann in Ruhe gelassen werden, einfach nur nachgenießen und nachruhen. Ja. Und ich habe dann kein Wort geredet, bin rausgegangen, sie hat ein Grinsen im Gesicht gehabt, das kann ich dir nicht.
Echt?
Wunderschön, das war.
Ja. Wahnsinn.
Mhm.
Ja, schwieriges Thema, das ist echt, weil jeder sieht nur das, das Traurige, Negative, das Abschied nehmen einfach, und weiß selber nicht, wie man damit umgeht.
Aber es ist immer die Ansicht und die Betrachtungsweise, wie ich Dinge sehe. Ja? Das ist mit allen, ob das Kampfsport ist, ob das therapeutische Arbeit ist, oder als Koch, wenn ich einmal komplett in eine Richtung einschlage. Ja? Be different, ja, ist das, ja.
Ja.
Einfach einmal anders. Und immer nicht nur das eine, sondern auch das andere anzuschauen. Münzen hat ja auch zwei Seiten. Ja?
Ja.
Und das Negative kann sich zum Positiv entwickeln. Oder wenn sich eine Tür schließt, öffnen sich zwei. Ja? Oder warum ist es so? Ja? Das näher anschauen, ja? Das ist eben das Problem unserer heutigen Zeit auch, dass man vielleicht oft zu eingeschränkt ist in seinem Sichtfeld und das nicht glasauber wischt.
Ja, nicht vor der eigenen Haustür erwischt, das ist ein großes Problem.
Die Arbeit mit sich selbst ist immer die schwierigste, deswegen auch in der Pandemie die Ausrede Nummer eins. Es hat ja kein Fitnessstudio offen. Ja, hallo? Brauche ich nicht, ich brauche kein Gym. Ich trainiere meine Leute alle so, dass sie sich selbst zu Hause helfen können, egal wo sie sind. Wir haben viele Geschäftsleute, die auch nicht die Zeit haben, in ein Gym zu gehen. Da müssen sie Tools mithaben, egal ob im Flugzeug oder im Zug, um es auszupacken und dann im Hotelzimmer ihre Übungen zu machen. Hallo?
Ja. Wen hast du eigentlich noch so getroffen? Ich meine, du hast schon wirklich Top-Leute aus der Szene getroffen.
Sagen wir so, ich will es einmal so beantworten. Ich könnte jetzt 100.000 Namen nennen, aber für mich sind auch die kleinen Stars. Ja. Ich war letzte Woche gerade auf der Sugar Mountain, Tim Wilmers, ja, von OneSport, Daniel Todorovic. Da waren so coole Boxer, und ich, egal was für ein Event, ich liebe auch in dem Sinne auch nicht die Bekannten, sondern auch die Unbekannten, weil die haben so ein großes Herz auf die Leute. Die Szene ist so cool, und für mich sind es alle Stars. Ich will nicht immer nur von den Leuten reden, die man schon kennt.
Ja.
Ich will auch von den Leuten reden, die man noch nicht kennt, die ein sehr großes Herz haben und die kämpfen wie die Großen.
Ja.
Ja. Das sind für mich die Stars und die Helden. Genauso wie letzte Woche am Samstag bei einem Event in Wien.
AFC.
Ja, genau, wo sie sich die zwei eine Schlacht, einen Kampf geliefert haben, Das ist ja UFC-Standard, gell? Mhm. Also, das ist Wahnsinn, das war ein Battle. So mit Herz kämpfen. Redet bitte auch mal über diese Leute und nicht immer über die großen Stars, ja.
Ja. Lass uns drüber reden, wenn wir schon da beim Kampf jetzt sind. Das war Daniel Matusik, oder Matusik? Ja, Matusik, spricht man hoffentlich so aus.
Ich hoffe auch.
Ja. So viele spannende Namen. Und Ahmed Simsek, das war der Co-Main-Event, glaube ich.
Genau, ja.
Von der Austrian FC Challenge am 17. Juli.
Mhm.
Und die zwei haben MMA gekämpft, Titelkampf, 3x5 Minuten, und die haben sich ordentlich gefetzt.
Also, ja. Das war der Hammer, der Fight. Und ich bin wirklich sehr viel unterwegs und habe wirklich schon sehr viel gesehen. Und was die zwei da abgeliefert haben, das war richtig eine Schlacht. Ja. Also so mit Herz gekämpft und keiner hat aufgegeben oder irgendwie gezeigt, dass er das nicht mehr möchte. Die haben das beide gewollt. Du warst da voll drin und hast mitgefiebert. Und es war einfach schön zum Anschauen, diesen Sport, der so gelebt wird da drinnen. Ja, das war einfach Gott sei Dank ein so schönes Beispiel, und ich hoffe, dass wir, dass viele infiziert sind jetzt und auch in die Gyms rennen und dann wieder zu trainieren. Ja, wirklich eine Top-Leistung und Respekt. Ja. Ich ziehe meinen Hut vor beiden Athleten. Top-Leistung.
Viele hätten sich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das wirklich über 3 Runden geht, weil in der ersten Runde hat ja Simsek schon ein arges Cut gehabt und du hast ihn betreut in der Ecke. Wie war denn das?
Naja, normalerweise, muss ich jetzt ehrlich sein, wäre das ein Kampfabbruch gewesen, definitiv. Ja. Es war ungefähr 7 Zentimeter lang und 1,5 Zentimeter breit und tief.
Das ist eine Cut-Wunde gewesen auf der Stirn?
Es war seitlich, Jochbein in die Richtung. Es war aber nicht so, dass jetzt irgendeine Struktur geschädigt ist, wo es nachher vielleicht irgendwas sein könnte. Ja.
Es war nicht zu nah beim Auge?
Nein, war es auch nicht, deswegen, sonst ist klar. Ja.
Ja.
Aber es war schon so grenzwertig, und der Arzt hat mir sehr vertraut, hat mit ihm auch vorher geredet und er hat gesagt, mach das.
Ja.
Und der Ref hat mir dann reingeholt, hat mir das angeschaut, und ich habe dem Kämpfer eine Frage gestellt. Ich habe sie auch damit selber beantwortet. Ich habe gesagt, ich gehe davon aus, dass du weitermachen willst. Und er hat mir 100% zu verstehen gegeben, dass er das möchte.
Ja.
Und dann habe ich ihn zusammengeflickt, also praktisch die Wunde so versorgt, dass sie nicht mehr blutet und zugekleistert, ja, dass er dann weiter hat kämpfen können, seinem Sport, seiner Leidenschaft nachgehen hat können. Und ich habe den über 3 Runden durchgeschliffen. Also das war ein Gemetzel. Ja.
Ja.
Und das war schon ein großes Kino. Und habe den wirklich über die 3 Runden durchgeschliffen. Und das war der absolute Hammer. Also das Cut, das war Wahnsinn. Ich habe gesagt, bitte. Und das Zweite, was ich ihm noch als Tipp mitgegeben habe, ist, ich habe nicht viel geredet, habe gesagt, pass auf, er wird dir wieder draufhauen. Ja.
Mhm.
Hat er natürlich gemacht, dann der Gegner, ja, der Daniel. Und wir haben das über 3 Runden dann, ich glaube, wie oft dass ich das Cut versorgt habe.
Ja.
Ich habe so viel wundstillendes Material gebraucht, wie für einen ganzen Event. Das war eine Materialschlacht in dem Kampf.
Ja, das war es wirklich, weil ich habe auch die Handtücher gesehen, die sie fürs Bodenaufwischen verwendet haben. Die haben die ganze Ladung Handtücher verwendet, was ich da so gesehen habe.
Also mir geht ja selten das Zeug aus, überhaupt einmal diese Fließtücher oder die Küchenrollen, wie auch immer. Also das geht mir nicht aus. Ja. Und gestern ist es ziemlich knapp geworden, gell? Weil sich jeder auch noch von dem Nachbartisch bedient hat, weil das ist rübergesprudelt. Du hast die Fightcard gesehen, du hast mein Kapperl gesehen, ja. Es war alles blutbesudelt. Ja. Also es war wirklich...
Und du hast da gesagt, du hättest, glaube ich, einen von deinen Fingern in der Wunde versenken können.
Den kleinen Finger hätte ich versenken können. Damit man sich ungefähr eine Vorstellung hat,
für
die Zuhörer, wie dick und groß das war.
Ja.
Also das ist kein Kindergeburtstag gewesen. Ja. Und das ist eben unsere Arbeit als Cutman oder Cutwoman, diese Wunde eben so zu versorgen, dass der seinem Geschäft nachgehen kann. Ja. Und das ist genau das, warum wir hier sind. Ja. Dieses Zwischenglied zwischen Arzt und Ref, damit wir diesen Nachteil, den man Kämpfer entsteht, durch diese stark blutende Wunde, wie man auch vor einer Woche gesehen hat, dass man das ausschaltet und der seinem Geschäft nachgeht. Stell dir mal vor, der Kampf war zu Ende gewesen, der wäre abgebrochen worden. Und wie die Halle gebebt hat, diese ganzen 3 Runden und dieser Kampf des Abends, der hätte nicht stattgefunden. Ja? Und da trennt sich die Spreu von Weizen, weil es ist ja sehr populär jetzt geworden, im Ring zu stehen als Ref oder Punkterichter oder als Cutman. Und weil das oft so angesprochen wird, was macht ein Cutman aus? Das macht ein Cutman aus, ja? Das so hinzubekommen, diese Coolness zu bewahren, ja, die Eier in der Hose zu haben, das durchzuziehen, dass man das hinkriegt.
Wie viele Stiche hat er gebraucht?
7 Stiche.
7 Stiche, um die Wunde wieder zusammenzumachen.
Mhm.
Aber ist das nicht irgendwie auch voll grausig, wenn du so eine fette Wunde hast und dann stopfst du da Vaseline rein? Ist das nicht auch schlecht irgendwie.
Also wenn ich da Bedenken habe mit dem, was ich tue, ja, dann mache ich das gar nicht. Ja? Also ich hoffe, dass die Zukunft den Catwoman und Catman, dass denen das auch bewusst ist, was sie da tun. Weil irgendeine Wundscheue oder Blutscheue oder der Geruch, das war ja gestern auch sehr erdrückend in der Halle, sehr schwül. Wir haben ungefähr 50 Grad wahrscheinlich in der Halle gehabt. Ja? Und dieser Blutgeruch und dieses viele Blut, gell, das musst du einmal durchdrücken und aushalten. Und wenn du da nicht bereit bist oder da irgendwelche Bedenken hast, dann bist du definitiv falsch dort. Ja? Dann musst du es lassen, gell, auf Deutsch. Und das ist ein Problem, dass halt auch der Nachwuchs, egal in was für ein Bereich, dass halt sehr viele nicht mehr aus dem Kampfsport kommen. Gell? Genau auch Punktrichter oder Refs, die nicht einen kämpferischen Hintergrund haben oder einen medizinischen Background oder so als Ding. Ja? Das ist leider, das wird, aber das ist in jedem Bereich so, dass es halt irgendwelche Trittbrettfahrer danach einmal gibt, die glauben, das ist alles so cool und lässig, da kann ich auf Instagram oder Facebook aber Fotos posten, ich bin der große Held. Genauso wie die Leute, die dann zu 20 mit reinrennen mit dem Kämpfer, gell? Die einfach mitnaschen wollen, gell? Aber das ist der falsche Platz, definitiv. Ja. Das ist kein Kindergeburtstag, gell?
Aber wieso dürfen da überhaupt solche Leute, die das nicht, solche Ausbildungen haben, so etwas machen?
Das kommt immer, weil es halt billig ist oder weil es halt nichts verlangen, die bieten sich dann halt unentgeltlich an. Das ist halt das große Problem, aber das ist in allen Bereichen das große Problem. Mhm. Ja. Dieses Preisdumping, ja, hier, es ist ja auch der Druck am Veranstalter, an die Organisatoren, gell, und die wollen natürlich auch so arbeiten, dass ihnen vielleicht was überbleibt. Das ist ja alles nicht so selbstverständlich, das sind ja keine Schwerverdiener. Ja. Muss man mal sagen, dass die ganzen Eventmanager oder Organisationen, natürlich bleibt da mal was über beim Großen, ja, aber bei den ganzen kleinen Veranstaltungen, die das als Leidenschaft machen, ja, die Ettelbrüder, Inferno, Hannes Schneider, in Wien, AFC, Vendetta, Bühlen, Saglam, also da gibt's ja sehr viele, WSVC, gell, ich hoffe, bitte sei es nicht böse, wenn ich was vergiss, gell, die machen das als Leidenschaft, dass die Athleten am Boden haben, sich einmal zu präsentieren, ihre Leistung abzurufen, ja, das ist ja Wahnsinn, was die alles machen müssen, monatelanges Vorbereiten, gell, diese Anerkennung, ja, und natürlich da, das musst du dir vorstellen, der bereitet sich ein paar Monate darauf vor und dann wird wegen einem kleinen Cut abbrochen, weil er das nicht hinkriegt. Was glaubt, wie sauer die sind?
Verstehe.
Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und deswegen sage ich immer, bitte, ist egal, was das ist, gell? Ob das ein Ref ist oder das, oder ist egal. Gute Leute, mit guten Leuten zusammenarbeiten. Und ich sehe es immer wieder, wie sehr mir das Spaß macht, auch mit Profis zusammenarbeiten, die wissen, was sie wollen, wenn das Lied ins andere geht und es einfach passt und zum Schluss ist eine Perlenkette, dann ist es ein Top-Event, gell? Und diese schwarzen Schafe, die werden Gott sei Dank immer weniger und weniger.
Ja.
Weil die Leute immer weniger Lust haben, irgendwas Schmutziges zu sehen oder dass unsauber gearbeitet wird oder irgendeine Veranstaltung, die so halb seiden ist, gell?
Die sehen das wahrscheinlich auch, die Kämpfer, und wissen schon, wer recht gut ist, weil viele Kämpfer kennen ja auch dich zum Beispiel und das weiß ich, dass das passt, was ich auch alles gehört habe. Und wenn dann da jemand kommt, der halt wahrscheinlich so ein schwarzes Schaf ist und sich nur wichtig machen möchte, dann geht es doch sicherlich nicht so lang, oder? Weil jeder kennt den bestimmt irgendwann mal und weiß, ne,
den teilweise ist es aber gar nicht so schwer, diese Qualität zu erkennen, weil dann gibt es Leute zum Beispiel, ich höre das immer wieder, ich betreue auch Weltmeister im Boxen und so weiter, immer wieder, jetzt habe ich sehr viel im Boxsport auch verbracht in letzter Zeit, ja, und habe sehr viele Top-Leute betreut, die mir dann sagen, sie sind bandagiert worden und es ist das erste Mal, wo sie von mir bandagiert und wo die Hände nicht einschlafen. Gell? Muss ich mir vorstellen, die betreuen Weltmeister. Dann denke ich mir, was ist da los?
Die Hände schlafen ein, weil die Bandagen zu fest sind.
Genau, du musst es ja auch denken, dass sich die Hände auch immer wieder bewegen, die Blutgefäße, alles. Ja,
klar.
Und das heißt, du musst ja auch, der Cutman, das ist ja nicht einfach, das ist so leicht definieren, ja, ich komm da hin, mach ein paar Cuts, mach ein paar Bandagen. Nein, jeder ist anders zu bandagieren. Und vor allem, wie viele Runden, wenn es ein Boxkampf ist, der über 10 Runden geht, das heißt, die schwillt viel mehr an, der viel mehr, als wie jetzt ein Amateurkampf mit 2x3 Minuten im MMA oder 2x2 Minuten, ja. Das ist ja, du musst ja alles mit einrechnen, das ist ja nicht so leicht, ja. Wenn du dich mit der Materie beschaffst, ist eine riesengroße Thematik, die durch die Erfahrung kommt. Ja.
Und niemand sieht das eigentlich.
Leider. Und dann kam ich. Ja. Und dann ist es halt ein bisschen anders. Ja. Und dann höre ich halt, was ich auch sehr schade finde, deswegen ist mir bei meiner Ausbildung auch sehr wichtig, die Qualität. Und bei mir wird sehr oft bandagiert. Und wenn ich nicht das Gefühl habe, dass der das kann, ja, dass der auch dann einsatzbar ist, ja, dann kriegt er auch kein Zertifikat und vor allem auch bei unserer Prüfung. Ja. Und dann wird er eben oder auch auf einen anderen Kurs verwiesen, wo er nochmal mitgeht. Ja.
Erzähl uns einmal von der Ausbildung. Du gibst selbst Cutman, Cutwoman Ausbildungen.
Genau.
In Österreich oder auch?
Mittlerweile international, ja. Anfang hat es mit Österreich, dann bin ich gleich mal in die Schweiz. Ja. Mittlerweile Schweiz, Deutschland, Österreich und natürlich jetzt Kroatien und natürlich das auch mit, ja, vielleicht Rumänien in Planung, ja, schauen wir mal. Mhm. Also es wird immer besser, also ich tue da nicht wirklich viel dazu, ich kriege dann einfach die Anfragen. Mhm. Und in Zagreb, das war schon richtig cool, ja, also waren richtig coole Leute und alle auf Augenhöhe, sympathisch, also top, diese Gastfreundschaft von den Kroaten war Weltklasse. Und Top-Fighter, die in der KSW kämpfen, gerade die UFC, der Standard, gell, dort, ja. Top-Leute, so entspannt.
Wie seid ihr nach Graz hingekommen? Haben die euch angeschrieben? Oder?
Die haben uns angeschrieben, ja, und auch über einen Ref, der bei den ganzen Veranstaltungen dabei ist, der gesagt hat, wenn ihr Ausbildung macht, dann nur beim Roland Eicher in Salzburg, oder in Österreich, beziehungsweise. Und so sind wir dann nicht hingekommen. Ne?
Ja. Wahnsinn. Und du selbst, noch einmal zur Zusammenfassung, bist eigentlich Cutman geworden, natürlich durch den Kampfsport, bist da reingerutscht, aber du hast am Anfang das gemacht und selbst nicht gewusst, dass das überhaupt schon Cutman-Tätigkeiten sind.
Wie war das? Ich habe schon Kämpfe natürlich betreut, aber natürlich habe ich da nicht wirklich, die Grundbasis in der Hand gehabt, ja, natürlich vom Kämpfen her und so weiter, ja, aber da hat sie natürlich sehr viel getan und zum Positiven verändert mit den Handschuhen, mit den Hygienevorschriften, gell, sauber und clean zu arbeiten. Und hat sich sehr viel getan. Also diesen Benefit heute für den Kämpfer ist schon der Wahnsinn. Das habe ich noch nicht gekannt. Gell?
Ja.
Und
seit wie vielen Jahren machst du das jetzt? Damit wir ein bisschen ein Gefühl kriegen.
Wann war schon einige Jahre. Kannst du nicht ganz genau sagen, wie lange.
Aber das, nicht das, mehr als 10 Jahre? Oder mehr?
Das kann ich da gar nicht so sagen, weil mir geht es eigentlich nie. Bei mir fragen die Leute immer, wie lange boxst du schon? Ja. Ich kann nicht sagen, ich gehe 7 Jahre boxen. Dann sagst du, wow, der muss ja voll gut drauf sein. Ja, ich bin einmal im Monat gegangen und habe dann noch eine Pause gemacht und halten wir. Die Frage ist immer, wie intensiv betreibst du etwas? Dann kann man sich mehr vorstellen und wie lange kann ich danach fragen? Weil dann weiß ich, wow, der muss gut sein. Wenn der 5-mal in der Woche trainiert und das schon seit 10 Jahren, das muss eine Maschine sein. Muss nicht unbedingt sein, 100%. Ja? Ja. Ist auch kein Garant dafür, aber die Chance, dass das ein guter Mann ist, ist natürlich, also ich habe sehr intensiv betrieben, die Frage. Ja. Und sehr lange, ja. Also 10 Jahre sind das schon, also ist schon eine Zeit her. Ich kann es wirklich nicht sagen, wie lange.
Von wem hast du dann am meisten gelernt?
Jacob Stitch-Duran, definitiv.
Genau.
Durch die intensive Arbeit, ja. Jacob.
Und danach hast du dir gedacht, so das, ich möchte mein Wissen weitergeben und deswegen die Kurse.
Es waren die Anfragen dann noch da. Ich habe das war gar nicht meine Idee, ja, sondern es ist einfach dann so, komm, ja, gibst du Kurse oder kann ich bei dir das Bandagieren lernen oder kann ich bei dir das lernen? Jeder wollte so einfach nur so Tools rausnehmen. Und für mich gibt es nur das Komplette als Ganzes, weil es soll ein Qualitätssiegel sein dann auch für die Leute, dass ich dann einen guten Mann oder eine gute Frau habe. Mittlerweile gibt es jetzt mehrere Organisationen, mehrere Leute, die das anbieten. Das heißt, es wird auch immer professioneller das Ganze und natürlich umfangreicher.
Wie viele hast du schon ausgebildet, circa?
Das kann ich da nur ungefähr sagen.
Ja, schwer,
aber die Frage ist, wie viel machen das dann so professionell wie die erste Cutwoman, die Katharina Lürzer oder so, ja, die nicht nur ausbildet, sondern die dann Feuer gefangen hat, genauso wie ich damals, und das dann intensiv ausübt. Gell? Das ist für mich fast die wichtigere Frage, aber da kann ich dir sagen, das sind schon ungefähr 15, die professionell in Organisationen drin sind, wie GMC, Real Life MMA, also international oder an Slowaken, den ich ausgebildet habe, der ist bei ACA, als ACB, ja. Und auch KSW war ich dabei mit dem Petrosian, ja, also UFC Standard. Also die Leute, das heißt, wo kommen die auch hin, gell? Oder der Timo Blevert, der ist in GMC oder ja, wie auch immer, diese ganzen. Das macht mich dann sehr stolz. Das sind wie so kleine Kinder, die sich dann weiterentwickeln und wieder mit guten Organisationen arbeiten, ja. Die dann die Anerkennung auch haben, ja.
Da freust du dann sicher auch, wenn du die dann wieder beim Event wieder siehst und so.
Ja, die machen meistens ihr eigenes Ding. Ich bin ja in Österreich, ich habe viele internationale ausgebildet. Ja. Oder so wie der Matija Placicevic vom ATT-Team Europe in Zagreb. Da habe ich jetzt gesehen, die Events, also der hat sein eigenes Team jetzt gebildet, deckt ganz Kroatien ab. Das ist richtig cool, diese Armageddon-Serie.
Ja.
Richtig cool. Und ich sehe es dann auch immer sehr gerne und ich bin auch große Befürworter auch Catwoman auszubilden, ja. Das war ein großes Anliegen, also wirklich, dass die Frauen Power mit zeigen, dass das Ganze bunter wird und diese Männerdomäne, wie Sie sagen, mir regt das fast ein bisschen auf, dass das immer so sehr schwer männerlastig war. Ich habe das ein bisschen gebrochenes Eis und mit der Katharina in Österreich werden wir definitiv dafür sorgen, dass Frauen öfters oder sie öfters zu sehen sein wird in Österreich oder auch international, werden wir schauen.
Katharina, haben wir letzte Woche im Podcast gehabt.
Genau.
Sehr viel
und
Spaß.
Ich bin sehr stolz, dass ich sie ausbilden durfte. Vor allem mit dem Background als Physiotherapeutin und auch als Kämpferin, gell? Also ich habe sie auch ein paar Mal trainiert, die hat schon was drauf und die versteht das auch, die Thematik dann auch ein bisschen besser, wie jemand, der als Fernsteiger ohne Hintergrund oder Background-Wissen kommt. Ja. Deswegen.
Wie viele Cut Women gibt es so in Europa?
Es gibt mittlerweile schon einige. Die erste Cut Women in der Schweiz habe auch ich ausgebildet. Mhm. Und auch in Deutschland ein paar schon, ja, bevor das überhaupt die Thematik aufgegriffen worden ist. Es gibt ein paar in Deutschland, die sie jetzt damit wichtig machen und brüsten und immer wen mitnehmen. Also ich war schon lange Zeit davor, auch da mit den Cut-Women. Und in Kroatien, also eigentlich rund um Österreich, gibt es jetzt schon einige. Ja. Wie viel davon aktiv arbeiten, kriegen wir nur immer bedingt mit, ja, nicht, aber es gibt schon einige, die rund um und um schon arbeiten. Amerika ist ja sowieso Vorreiter schon, also da gibt es schon einige. Und jetzt natürlich in Österreich mit der Katharina wird sich schon ein bisschen was anders, weil Österreich ist noch nicht so. Ja. Ich bin froh, jetzt nicht der Einzige zu sein, der professionell, sondern mit der Katharina einen weiblichen Part zu haben, der mich da unterstützt und auch die Veranstaltungen abdeckt. Weil wir in Österreich, muss ich echt einmal sagen, wir sind ganz gut aufgestellt. Also die Veranstaltungen, die wir machen, überhaupt die Edelbros, ja, oder wie auch gesagt, Wien, Vendetta oder AFC oder in Tirol oder WSVC oder wie es auch immer heißt, oder Inferno, ja. Oder die Jasminka oder in Linz, genauso. Es gibt so viele, die so gute Veranstaltungen machen in Österreich. Ja. Wir sind gut aufgestellt und wir bieten wirklich eine Top-Qualität an Veranstaltungen, an Kämpfern und Events. Ja. Also und das werden wir dann im Updaten.
Du bist sozusagen der Botschafter für alle Cut-Men, Cut-Women.
Ich würde schon fast sagen, wer für die Cut-Women zurzeit, ja, leider einfach, wenn man das einfach taugt und weil ich auch sehe, wie die Cut-Women arbeiten und wie die auch ankommen und finde die Mischung ganz gut. Und die Kämpfer nehmen das auch ganz gut an und auf und wie man auch gesehen hat vor der Woche beim Event, wie sie da vorgestellt worden ist, die Leute stehen drauf, gell? Und das ist einfach eine neue Ära. Ich hoffe, dass dann die richtigen nachkommen, keine Influencer-Cut-Women, sondern richtig gute Leute, die auch ein bisschen Background haben, an therapeutischen, medizinischen und davor erfahren und dann eben die Sinne ein bisschen anders gestalten. Es gibt ja auch sehr gute Kämpferinnen, warum soll es keine Cut-Women geben?
Eben, ja.
Und die Frauen stehen den Männern mit nichts nach. Und beim Kämpfen, wenn du siehst in der UFC, ja. Top-Fight, ich liebe ja die Kämpfe von den Frauen fast mehr wie die von den Männern. Weil du, wenn du nur Männer siehst, ist es mehr Abwechslung.
Ja.
Und die Frauen, die dort kämpfen in der UFC oder auch in Europa, sind Maschinen. Ja. Sind Maschinen.
So wie im Fußball haben wir eh davor geredet.
Ja, mir, also vielleicht bin ich da ein bisschen eigen und ich will ja nicht den Männern zu nahe treten. Gell? Aber ich finde diese Gleichberechtigung ist so stark wie jetzt, finde ich ganz cool, ja, wie sich das entwickelt. Überhaupt auch im Kampfsport. Dass das auch, früher ist es immer belächelt worden. Ich finde es geil, dass die Frauen auch so anerkannt werden und diese Leistung auch so anerkannt wird, die im Ring abrufen. Gell?
Und die ja nicht schlechter ist als die von den Männern.
Definitiv nicht, gell? Da kann ich da so viele Namen nennen, die so gut drauf sind von den Frauen. Gell?
Sind die vielleicht da ein bisschen genauer? Ich habe immer das Gefühl, dass Frauen alles ein bisschen genauer machen, besser beim Organisieren sind, oder ist das mehr so?
Das kann ich so nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich als Mann eigentlich immer gern zu einer Frau gegangen bin, zu einer Ärztin, weil die ein bisschen feinfühliger, ja, und ein bisschen genauer waren, so wie du sagst, ja. Ein bisschen mehr hingeschaut haben. Aber ich möchte jetzt nicht den Männern zu nahe treten. Es gibt sicher welche, vielleicht war ja auch nur bei einem Falschen, kann man ja auch sagen, ja. Aber ich bin jemand, der geht lieber zu einer Ärztin, gell. Also, und beim Kampfsport kann ich das nicht einfach so sagen, aber sie sind einfach ein bisschen feinfühliger, vielleicht auch, kann man sagen, ja. Und vielleicht auch denn das Männer, wenn sie ein bisschen, also fürsorglicher behandelt werden. Ja? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich finde, und das wäre auch der Grund, warum ich zu den Ärzten lieber gehe, wie zum Arzt. Ja. Aber ich gehe auch gern zum Arzt. Ja. Also ich habe da kein Problem.
Ich gehe eigentlich auch was lieber zu Frauen. Ja. Aber du hast ja die Katharina ausgebildet.
Mhm.
Wie ist denn das? Hast du da irgendwie was anders machen müssen oder war alles genau gleich wie für die Männer?
Also ich mache da keinen Unterschied, weil wenn ihr da schon wieder einen Unterschied macht, dann kann man ja wieder sagen, ja, das wird bevorzugt. Ja. Oder für mich ist das die völlige Gleichstellung, die Gleichberechtigung und ich behandle keine Frau anders, weil die wollen das auch nicht. Ja. Die wollen ja auch so behandelt werden, wie so gleichwertig.
Ja.
Und so mache ich das auch in den Kursen. Da gibt es keine, auf die pass jetzt auf oder da gibt es ja mal, weiß nicht, das ist, die muss die gleiche Ausbildung, die gleichen Skills lernen und durchmachen wie die Männer. Da gibt es keinen Unterschied. Den mache ich auch nicht, bewusst nicht. Gell? Ist so.
Bist du zufrieden mit der Katharina?
Mehr als zufrieden. Ja. Ja. Ich bin froh und stolz, sie als erste Katharina natürlich jetzt an Bord zu haben. Und es werden sicher noch welche nachkommen. Es gibt in Tirol noch zwei, von einer aktiv ist. Die gefällt mir sehr gut. Und ich hoffe, dass die dann in unserem Team dazu stößt. Es wird auch die Leute, für die wir Ausbildung eben machen, wird auch gewährleistet, dass wir die auch vermitteln dann bei den Veranstaltungen, die wir nicht selber bedienen können. Da wird es dann auch eine kleine, auf der Homepage eine kleine Seite geben, wo man die Damen und Herren auch vorstellen, die dann auch gebucht werden können. Ist aber noch, dauert noch ein bisschen, ist ja, viel Arbeit.
Gut, Ding braucht Weile.
So ist es.
Was waren denn so die wildesten Sachen, die du jemals gesehen hast als Cutman?
Weil du das ja auch gesehen hast vor einer Woche, dabei warst live, also das vor einer Woche, das war schon ziemlich krass, ziemlich cool, ja. Aber solche Momente habe ich ja schon oft gehabt, ja. Das nimmt man gerne als positiv mit, ja, also solche Erlebnisse, aber es gibt auch leider sehr viel Negative, die man irgendwelche rassistischen oder religiösen Dinge, die taugen man nicht so, oder dann irgendwo rumgerauft oder rumgeschrien wird oder respektlos ist, wenn man sich zu viel eingeworfen hat oder zu viel getrunken hat und dann respektlos in den Ring reinruft, gell, und die Leistung des Sportlers oder Athleten mindert. Leute, Entschuldigung, wenn ich es jetzt sage, halt einfach die Fresse und genießt die Show. Ja. Weil das geht mir schwer am Sack, wenn ich da am Ring sitze und mich konzentriere und dann hinten irgendwelche Besoffenen rumkrölen und rumschrauen. Das sind nicht nur Männer. Ja, das sind auch Frauen, die sich teilweise daneben benehmen und dann irgendwelche Sachen reinschreien. Respektlos, ja. Weil jeder Kämpfer hat den höchsten Respekt verdient, dass er überhaupt reingeht. Ja. Und wenn es aber nicht so gut ausschaut, muss man sich ja fragen, warum, ja. Vielleicht hat er einen schlechten Tag oder geht's ihm nicht gut, hat sie trotzdem reingestellt, ja. Und ich wünsche mir dann einfach ein bisschen mehr Respekt, ja.
Deswegen habe ich das gar nicht so schlimm gefunden, dass bei der UFC die Kämpfe während Corona-Pandemie wirklich ohne Zuschauer waren. Ich habe das richtig angenehm gefunden. Erstens mal wollte ich hören, was da aus der Ecke so daherkommt, weil ich meine, das hörst du sonst auch nicht. Und zweitens fand ich es wirklich auch immer total erschreckend eigentlich, wenn jemand einen richtig guten eigentlich Kampf liefert, so technisch gesehen, aber hätte es einem halt nicht, das Blut fließt in Strömen und die Fans halt den dann ausbuhen, ich finde das wirklich...
Ja, weil sie glauben, sie verstehen das, was sie sehen, aber sie verstehen es nicht, weil sie keine Ahnung haben, weil sie hingehen, sensationsgeil oder auch einfach nur, weil sie auf sowas stehen, ja, aber verstehen nicht, was das für eine Arbeit ist, diese Arbeit am Boden, Grappling, Jiu-Jitsu, wie lange das dauert, das ist ja wie Schachspielen am Boden, bis du da so ein Griff rauskommt, ja, das verstehen die nicht und was das an Power und Energie kostet, dich am Boden herumzuwälzen, minutenlang. Das kostet dich so viel Energie. Ja. Da die Leistung zu mindern und da was Respektloses reinzuschreien, ist einfach, solche Leute können einfach vom Ringgeschehen entfernt, aus der Halle geschmissen.
Finde ich auch, ja. Aber wir sehen jetzt eher ein bisschen vielleicht auch am Wandel, hoffentlich, wie sich so viele Stars immer bei den ganzen Kampfveranstaltungen, dass man echt denkt, vielleicht kommt da ein bisschen gehobeneres Niveau jetzt auch rauf.
Es hat sich schon zum Guten gewendet, auch ein bisschen, wenn man sich das vor 30 Jahren anschaut, die Boxkämpfe, ja, war halt schon eine gewisse Klientel dort. Es hat sich alles gebessert, ja. Es wird auch immer besser, aber wie gesagt, sowas wirst du wahrscheinlich nicht vermeiden können, dass auch in Zukunft solche Leute dabei sind, ist es einfach so, ja. Und wenn die Alkohol trinken, das ist ja auch, wenn sie nicht, es gibt halt, die gehen normal rein, trinken dann was oder werfen sie was ein, die Kombination ist nämlich die schlimmste und dann rasten sie halt komplett aus, gell. Das wirst du eigentlich nicht vermeiden können, ja. Das wirst du überall haben.
Apropos vermeiden, was können Kämpfer vermeiden, damit sie nicht von dir in der Ecke verortet werden müssen? Ich meine, wir wissen eh, es ist schwer, so einen Schlag auszuweichen, die Deckung oben zu halten. Aber gibt es etwas, wo du dir denkst, warum machst du das? Warum kann der Kämpfer nicht das normal machen? Oder
das ist mit allem so, das ist das Ego halt. Gell? Das ist diverse Spielereien oder Respektlosigkeiten oder glauben, dass man irgendwie durch irgendwelche Aktionen den anderen herausfordern oder reizen kann und der dann irgendeine Aktion startet, wo ich dann... Das ist wie Schachspieler drin, ja. Gut, Vorbereitung, das ist das Allerwichtigste. Gute Trainer, Apple Bros oder gibt genug gute Gyms, Wien, gell, Salzburg auch, ja. Aber natürlich Wien, Graz, Tirol, gell, sehr gut aufgestellt, Kaiser Gym oder es gibt so viel. Sorry, wenn ich nicht alle nennen kann, gell, alle in Österreich. Ja. Und wir können nicht alles bieten. Aber definitiv, Fakt ist, gute Trainer, eine gute Betreuung. Und gute Vorbereitung ist das A und O. Und natürlich auch nicht die Situation zu unterschätzen und den Gegner wahrzunehmen und ihn runterzumachen, egal mit was. Und sich einfach gut vorzubereiten, Fokus auf die Vorbereitung zu lenken, sondern wirklich nur den Fokus nach vorne auf das, was ich vorhabe und das Ziel, einen Titel zu holen oder einen Kampf zu gewinnen, was auch immer.
Es wird sich sowieso nicht vermeiden lassen, dass dann wirklich Verletzungen kommen.
Das gehört einfach dazu. Gell? Wenn ich am Pferd sitze, muss ich auch damit rechnen, dass ich vielleicht irgendwie abgeworfen werde oder mir runterfahre. Das gehört einfach dazu. Wenn ich mit dem Radl fahre, gibt es Situationen, dann kann ich nichts dafür. Da rennt mir irgendwas ein oder ein Boy von spielenden Kindern und dann muss ich mich bremsen oder dann haut es mir hin oder mein Nass oder sonst irgendwas. Gell? Also wenn ich irgendwas ausübe und damit rechne, dass mir nie was passieren wird, dann muss ich daheim bleiben. Ja.
Was sind denn jetzt eigentlich die größten Fehler, die ein Cutman machen kann? Wenn wir davor von schwarzen Schafe geredet haben, Was sind denn so wirklich die da Sachen, wo du da denkst, wenn das ein Cardman macht, dann ist er kein guter Cardman oder hat er schlechte Ausbildung?
Ja, gewisse Situationen einfach zu unterschätzen, ja, sich überschätzen, Dinge auch zu machen, für die er nicht ausgebildet worden ist, Entscheidungen zu treffen, die er nicht zu treffen hat. Ja. Sein eigenes Ego so in den Vordergrund stellen und die Bedürfnisse des Kämpfers nicht mehr zu sehen. Ja. Das heißt, wenn der sagt, das ist zu eng und ich sage zum Beispiel, nein, das passt schon so, wie ich das mache, weil ich bin der, der passt das. Ich meine, auch gewisse Dinge zu übersehen, Bedürfnisse des Kämpfers zu übersehen. Ja. Mhm. Deswegen bereite ich mich auch schon immer gut vor auf ein Event, auf die Kämpfer. Natürlich habe ich schon leichterweise sehr viel kennen und nehme den als Person hundertprozentig wahr. Ja. Und dann solche Dinge eben, gell? Und diese Überschätzung aber. Und das Schlimmste ist dieses Ego, gell? Dieses ständige ich bin nicht ich. Ja? Das Wichtigste bei der Veranstaltung ist und bleibt der Athlet. Mhm. Ich muss mein Ego zurücknehmen und auch nicht irgendwie respektlos zu sein, wenn einmal irgendwas kommt aus dem Geschehen und mal stark auf den Hinterkopf da mitzugehen. Ich bin neutral als Cutman. Ja? Mhm. Ich brauche da nicht mitschimpfen, mitschreien oder irgendwelche Emotionen zeigen. Ich muss definitiv neutral bleiben. Und das Ego, das kannst du gleich am Eingang abgehen, das hat da drinnen nichts verloren. Mhm. Weil dann triffst du Fehlentscheidungen, weil dann machst du irgendwas, was du später bereust oder wo dich auch Leute dann angreifen, ja? Und das, und uns alle in Verruf bringen. Ja? Das heißt, das ist das Wichtigste. Ja? Die Bedürfnisse des Athleten. Der Athlet ist das Wichtigste.
Wie oft hast du schon Athleten gehabt, wo du echt gesagt hast, es tut mir leid, das Kart ist zu tief, du kannst immer weiter kämpfen, der Kampf sollte echt abgebrochen werden?
Ja, normalerweise ist es ja so, dass das nicht wir zu entscheiden haben, nur vielleicht unter Ausnahmesituationen mit einfließen können, unsere Meinung, unsere Erfahrung, so wie es auch vor 2 Jahren bei der Vendetta war. Da war ein Kampf, das war in der ersten Runde, das war ein guter Kämpfer und er hat so ein langes Cut gehabt über das ganze Ober, also innen im Auge, ja, und da hätte ich den Daumen versenken können. Und es war gleich in der ersten Runde und alles, was mit Augen und Augenlicht und die Versorgung von Gefäßen, Nerven zu tun und vom Auge, ist für mich sehr wichtig und das könnte man, das könnte im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge geben, das kannst du dann auch nicht verzeihen, wenn dann irgendwelche Sachen sind im Nachhinein, ja, die du zu verantworten hast, weil du dann abgebrochen hast. Ich habe definitiv dann gesagt zum Arzt, ich mache das nicht mehr, weil das ist, also ich will das nicht mehr verantworten. Ich sage von meiner Seite, das ist vorbei. Ja. Der Arzt hat dann mit mir dann gesprochen, mit dem Ref dann, Arzt und Ref abgesprochen, und natürlich das dann abgebrochen. Das war völlig sinnlos. Gell. Ja. Überhaupt, wenn es um keine Weltmeisterschaft geht oder sonst irgendwas, ist es völlig sinnlos, solche Verletzungen zu riskieren oder auch die Auswirkungen derer Verletzungen. Das kannst du dann nicht mehr vereinbaren mit deinem Gewissen, weil die wollen ja auch dann wieder kämpfen und dann, wenn die zu lange ausfallen, weil mehr Schäden entstanden sind, das auch nicht zu erkennen als Karten ist auch wichtig, ja. Auch ein bisschen unterstützt dann mit seiner Erfahrung da einzuwirken, ja. Weil der Kämpfer ganz oft nicht, der spürt es nicht. Ja.
Und der will es ja gar nicht, ich meine.
Deswegen war auch die Frage, die einzige Frage, die ich schon selber beantwortet habe, vor einer Woche ja, bei der EFC, ich gehe davon aus, du wirst weiter kämpfen. Ja. Und er hat das einfach, ja, weißt du, wenn dann nicht hundertprozentig wieder so geht, steile, lass es und rede mit dem Trainer, ja, dann kommt der Arzt und dann ist es eh vorbei. Ja. Aber wie gesagt, das ist auch sehr wichtig. Das ist immer individuell bei jedem Ding. Ja. Aber es gibt solche Situationen, wo das natürlich auch der Arzt oder der Ref, die machen das normalerweise. Ja. Und ich werde dann hinzugezogen, meine Erfahrung, kannst du das machen? So wie, ja, fixe ich. Mhm. Also bis jetzt immer, wenn ich gefragt wurde, habe ich es gefixt. Ja. Aber es gibt auch Situationen, wo man das natürlich dann besser für den Athleten so entscheidet, das nicht zu tun. Was er dann im Nachhinein vielleicht versteht, dann auch wenn er sich gleich aufregt. Was die monatelange Vorbereitung muss man auch verstehen, ja, dass sie sauer sind. Gell?
Klar.
Weil die spüren ja gerade nicht. Gell?
Ja. Es gibt ja Leute, die haben wirklich ein Pech anscheinend, so wie, ich glaube, es war Nick Diaz, der hat so eine echte blöde Haut, die reißt sehr schnell auf. Und dann haben wir auch gesehen, Tyson Fury, der war ja Stitch der Ram, war ja damals auch in seiner Ecke und hat ihn da wieder zusammengeflickt. War das nicht der Kampf gegen Wilder, glaube ich? Da wo wirklich, das war sehr, sehr, sehr am kurz vor Abbruch. Also ich habe keine Ahnung, wie er das durchgehalten hat, da wirklich einen guten Cutman in der Ecke gehabt.
Ich finde schon, dass der Cutman eigentlich einen sehr großen Einfluss auf das hat und auch die Erfahrung, so wie das Cut eben gesehen hat von der Woche, das ist kein Kindergeburtstag mehr und da musst du wirklich, da musst du schon die Erfahrung haben. Also jeder, also ich würde wahrscheinlich nicht viele kennen, die das durchboxt hätten und wie gesagt, sie machen das. Ja. Das ist die Erfahrung. Ja. Also für mich ist das, ich denke nicht daran, dass ich es nicht schaffen könnte. Für mich, ich gehe davon aus, ich schaffe das immer. Ja. Ja. Bis jetzt habe ich immer, Gott sei Dank, recht behalten. Das ist eben sehr wichtig, dass auch der Körper sich auch vorbereitet und auch mit der Haut sich auch auskennt, die den medizinischen Background hat, mit der Dermis, ja, und auch, dass du weißt, was ist mit der Haut, wie kann ich die beeinflussen, dass die nicht so leicht reicht. Und wenn ich schon einen Kämpfer habe, wo das einreißt, wenn ich den kennenlerne oder so wie beim Führerkampf, die wir auch schon vorher kennengelernt haben, dann schmier den jeden Tag schon ein, gell, und bereite den vor und an Emotionen und schau, dass eben welche Sachen besorgt, damit es eben geschmeidiger wird und nicht mehr so leicht reißt und diese Stellen, wo er getroffen wird. Ja.
Und wenn du so eine Katze siehst, du gehst hin, du hast das zuerst einmal mit Wasser einsprühen, ein bisschen wischen, also wegwischen alles und dann direkt das Eisenteil drauf und danach erst Wattestäbchen zu Blut oder wie, was ist da so
der Vorgang? Das ist immer die individuelle Abfolge, wie das abzulaufen hat. Das entscheidest dann vor Ort oder wenn mehrere Katzen, was am wichtigsten ist, das versorgst du als erstes und dann an die Kleinen. Was halt zum Kampfabbruch führen könnten, die musst du auf alle Fälle in den Griff kriegen. Ja? Ja. Aber Fakt ist, du musst einmal ein sauberes Gesichtsfeld haben und dir einen Überblick erschaffen, was ist zu tun. Mhm. Gell? Deswegen, ich wische meine Kämpfe immer komplett ab. Mhm. Was ist zu tun? Weil es schaut oft nur so schlimm aus. Und dann natürlich kühlen und blutstillende Substanzen gleichzeitig oder eben, wenn es große sind, blutstillend oder auch kühlend Oberbei oder gibt es auch das Quick Aid oder die, was ich direkt im Zusammenhang mit dem Enzfeld verwenden kann. Da gibt es bei jedem, also ich mache das immer so, deswegen auch in meinen Kursen, mache die Swaps immer selber und die unterschiedlichen Größen, um auch mit dem Enzfeld gleichzeitig arbeiten zu können. Das heißt, kühlen und blutstillen, das wäre die beste Kombination, um eine Katze zu stillen. Aber es ist nicht immer möglich, gell? Es kommt immer auf die Stelle darauf an, wie groß. Es ist echt immer individuell, weil Katzen stehen und die Katze schaut gleich aus wie das andere. Gell?
Ja. Oh, mir kribbelt es da immer, wenn man denkt, so eine fette Wunde und der stopft einfach Wattestäbchen rein.
Du siehst es nicht so. Außerdem sind das ja auch sehr sterile Sachen. Wir arbeiten auch steril, das heißt, wenn wir die Sachen vorbereiten, ist es ein steriles Umfeld. Eventuell auch mit einem Autoklaven, mit einem Sterilisator, wo du die Swaps auch sterilisierst, die ja verpackt sind, damit auch, wenn irgendein Schweiß oder so wie am letzten Samstag irgendwas runtertropft, darfst du es ja nicht auf die Swaps und dann druckst du es einfach an. Das heißt, es muss ja ein sauberes Umfeld sein. Ja? Das heißt, an diese Dinge musst du ja auch denken und im Vorfeld diese Vorbereitungen so treffen, dass das nicht passiert. Du musst an so viele Sachen denken. Ja. Ja? Das ist nicht so einfach alles. Das ist die Erfahrung. Und so, ich habe sie nicht mehr abgepackt und da habe ich sie auch sterilisiert und du drehst das ja auch mit sterilisierten Händen oder mit mit Handschuhen, wie auch immer, dass es eben so sauber wie möglich ist. Du wirst das Geschehen dort nie steril kriegen.
Ja, das ist eine Kampfveranstaltung.
Nee, Speisen, das kannst du vergessen. Ja, aber du musst natürlich alles versuchen, so steril wie möglich zu arbeiten. Ja. Ja. Das ist ja auch immer das Problem früher gewesen. Das hat das wir auch letzten Samstag gesehen haben. Ja, ja. Leider. Am Boden mit dem Handtuch wischen, gell? Weil so rutschig war und dann im Gesicht oder in die Wunde. Gell? Das geht gar nicht. Das sind jetzt Sachen, die darf man auch nicht mehr so bringen, weil im Fernsehen muss alles sauber sein. Gell? Das sind auch Leute, die da eher negativ für das Ganze sind. Aber dafür sind wir da und es wird auch Gott sei Dank weniger und viel besser, dass durch diese Qualitätssicherung, durch die Arbeit, die wir leisten, das auch viel sauberer und cleaner wird. Vor allem dann auch mehr Interesse da ist und die Leute auch mehr Zustrom und auch die Medien mehr Zustrom finden.
Und du hast da bei der Qualität nicht gespart eigentlich, weil du hast ordentliches Zeug von deinem Freund vom Stitch bekommen.
Nicht nur vom Stitch, aber natürlich Stitch-lastig. Ja. Mhm. Und ich habe immer sehr viel investiert. Und das gehört auch dazu, nicht nur Sachen zu kaufen, sondern auszuprobieren. Kann ich mit dem, gibt es was Besseres? Das hat ja so viel getan die letzten 15 Jahre. Und natürlich habe ich sehr viele Sachen bestellt, die ich hernehme, die ich aber auch nicht hernehme. Wie Tape-Material, wie ist der Kleber, wie verändert sich der mit Wärme, wie mit Kälte. Das sind so viele Sachen, die du denken musst. Wie ist die Schere, wie schneide ich? Wenn ich so und so viel Tape durchschneide, halt die Schere noch, ja? Wenn ich meinen Abend habe mit Füll. Das heißt, du musst an so viele Sachen denken. Und da habe ich sehr viel Geld in die Hand genommen und immer wieder ausprobiert, gekauft. Und habe mittlerweile die besten Sachen so zusammengestellt und gesammelt, die ich auch in meinen Kursen natürlich auch den Schülern weitergebe, die sparen sich die Arbeit, weil für mich war das ein Haufen natürlich recherchieren im Internet, wo, was, wie. Aber natürlich bin ich Stitch-lastig und unterstütze auch und supporte auch sein Equipment, das wirklich sehr gut ist. Gell.
Und was ich noch nie gehört habe, aber jetzt gesehen habe, es gibt Weltmeisterschaften eben, eben Cutman Dasein sozusagen. Wie schaut das aus? Warum macht man das?
Cutman Dasein, du sprichst wahrscheinlich das an, diese Handwrapping Championship. Das heißt, wie schnell kann ich Hände bandagieren und wie schön und sauber sind sie? Und da hat es eine Weltmeisterschaft, oder beziehungsweise schon zwei Weltmeisterschaften gegeben, eine in Köln, eine in Griechenland. Und ich, beziehungsweise wir, die Cut-Woman, Katharina Lürzer wird mich da hoffentlich unterstützen, werden das organisieren in Salzburg, voraussichtlich im Schloss Glessheim. Event.
Wann?
Im Mai 2022, wenn es nicht irgendwelche Restriktionen gibt. Es dauert natürlich, so ein Event vorzubereiten. Und ich habe Größeres vor, man muss ja immer wieder drauf sitzen. Ja. Ich möchte auch einen Boxkampf bzw. einen Titelkampf und ein paar Vorkämpfe gestalten, direkt vor Schloss Glessheim. Cool. Eine coole Location in einem jahrhundertenalten Schloss. Ja. Also die Location ist richtig, kann ich sagen, mega geil.
Sag's mir davon, dann komm ich zuschauen.
Also im Mai 2022, genau das Datum steht noch nicht fest, vor allem wissen wir noch nicht, ob wir es hundertprozentig durchziehen mit den ganzen Pandemie-Geschichten und Corona-Restriktionen. Ist es ein bisschen schwierig, vor allem du brauchst so viel Zeit und es ist so viel Herzblut da drinnen. Ja. Und das entscheiden wir in den nächsten paar Wochen. Es ist so gut wie fix, aber wir warten auf ein paar, vor allem in die Kombination mit dem Boxkampf wäre es halt sehr interessant, weil natürlich Jacob Stitch-Joanne natürlich auch kommt und ein Star-Aufgebot und durch den Boxkampf, also es hat es noch nie gegeben und das bieten zu können, müssen wir noch ein paar Entscheidungen abwarten. Aber so wie es ausschaut, schaut es nicht schlecht aus.
Ich habe so einiges vor zum Planen.
Das ist wirklich viel Arbeit. Man glaubt gar nicht, ist egal, ob das ein Event ist, eine Kampfsportveranstaltung oder Weltmeisterschaft, es ist so viel Arbeit. Ja. Und da muss man wirklich einmal sagen, man darf nicht immer nur mit dem Finger irgendwo hin sein, sondern auch einmal diese Leistung akzeptieren, dass eben so viel Arbeit dahinter steckt. Gell? Das ist so viel Planung, so viel schlaflose Nächte, so viel rumtelefonieren, so viel organisieren und planen, das kostet so viel Zeit, Energie und Nerven. Gell? Ja. Das ist nicht leicht. Eine große Hochachtung immer auch von den Veranstaltern, dass die immer wieder praktisch diese Energie aufwenden, sowas zu planen. Gell? Das muss man auch einmal dazu sagen. Gell?
Das ist nicht einfach, ja, das stimmt schon. Du bist der Experte, was gerade Männer und gerade Frauen betrifft. Haben wir noch etwas vergessen bei dem Thema, das wir unbedingt ansprechen sollten eigentlich?
Wichtig war mal eben das mit den Seminaren, auch mit der Cut Woman.
Ja. Wann sind denn die nächsten Seminare?
Das nächste ist jetzt in Zürich, Boxclub Zürich. Und dann haben wir eins geplant in Kassel. Die wollen uns wieder haben, da haben wir schon eins gemacht. In Wien und in Salzburg. Also dieses Jahr haben wir, also so viel wie dieses Jahr habe ich noch nie gemacht, aber die Leute sind durstig nach dieser langen Strecke an Restriktionen und wollen einfach raus und wollen einfach was machen und tun und die Zeit optimal nutzen mit einer Fortbildung. Deswegen haben wir dieses Jahr auch sehr viele Anfragen.
Wann wird das circa sein in Wien und in Salzburg?
Es wird im Herbst sein. Wir haben so viel zu tun, wir sind so viel unterwegs und es damit wir auch die Qualität sichern können, weil wir müssen ja auch gute Energie und ausschlafen und das kostet ja auch sehr viel an Kraft und Energie und Zeit vor allem, dass wir es auch bitten können, dass jeder optimales Seminar hat, auch diese Abstände.
Und das kann jeder wahrscheinlich nachschauen auf deiner Webseite oder auf Social Media Accounts.
Genau, Facebook, Instagram findet ihr sehr viel. Ich habe einen eigenen YouTube-Kanal, da kann man auch sehr viele Bandage-Videos anschauen. Also da habe ich extra gemacht, auch für die Leute, die da ein bisschen nachforschen oder Fragen haben, damit sie die auch beantwortet kriegen. Und diese Captain Rolando-Seite, die wird gerade gemacht, die ist in Arbeit und ist in ein paar Wochen hoffentlich fertig, wie auch die E-Mail-Adresse. Sonst kann man mich erreichen über der Punkt eichert.magicbalance.at oder auf die Homepage www.magicbalance.at, Facebook oder Instagram. Telefonnummer steht auch dort, weil man fast am liebsten wäre, wenn er wirklich ernsthafte Anfragen hat, mich einfach so zu kontaktieren.
Gut, haben wir das notiert. Ich werde es dann noch drunter schreiben auf Social Media. Roland, abschließend hätte ich gerne noch eine Geschichte. Und zwar, was hat es mit Vierklees auf sich und Bandagieren?
Also das Glücksklee, die Idee ist mir einfach kommen über Nacht. Und haben auch gedacht, das ist so ein mentaler Benefit für den Kämpfer, weil das einfach ein Symbol ist, das auf der ganzen Welt eigentlich nicht negativ behaftet ist. Ja. Wenn ich weder religiös noch irgendwie politisch negativ behaftet ist, sondern überall auf der ganzen Welt als Glückssymbol so gefeiert wird oder auch weitergegeben wird zum Neujahr. Ja. Und das hat man nicht zu verwechseln mit St. Patrick's Day, mit den drei Kleeblättern, das wäre immer verwechselt. Ja. Und ich finde das, das ist mir einfach so eingefallen und ich finde es einfach, und ich habe eigentlich schon damit sehr vielen Kämpfern, auch UFC-Kämpfern, ja, ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, weil die das einfach cool finden. Ja.
So, erklär mal kurz für alle, die das noch nicht wissen, was da jetzt eigentlich abgeht. Du glaubst,
die Kleeblätter zusammen, aber ja, natürlich so viele zu finden ist ziemlich schwer.
Ja.
Ich habe es natürlich auch, kaufe die meistens zu der Zeit am Neujahr, wo man die verschenkt, kaufe ich sehr viele kleine Stöckchen und schneide die ab und trockne die in schweren Büchern und tue die dann in eine spezielle Box und die werden dann bei Kämpfern einbandagiert. So wie auch letzten Samstag auch. Da gibt es ja ein Video auf Instagram.
Wahnsinn, das habe ich noch nie gesehen, das ist ein Cutman. Ich meine, prinzipiell weiß ich nicht genau, was da in der Kabine alles abgeht da dahinter. Aber prinzipiell habe ich noch nie gesehen, dass ein Cutman wirklich sich so viel antut, viel Klee sammelt, die trocknet und dann mitnimmt für die Kampfveranstaltungen, um sie in die Kämpfer, in die Bandagen
reinzuarbeiten. Das ist so eine Idee, die halt entstanden ist, mittlerweile ist mein Markenzeichen.
Ja.
Und man muss auch sagen, fairerweise, es ist auch bei dem Regelwerk, bei den großen Boxverbänden verboten. Du darfst nichts einbandagieren, genauso wie auf dem Tape nichts draufstehen darf. Ja. Wir arbeiten nach Regelwerk, aber bei den normalen Amateurveranstaltungen oder auch Titelkämpfen, wo es halt wirklich nicht, was jetzt nicht so groß ist, schaut da keiner nach und die Leute ist auch egal, die Bandage passt perfekt und das ist wie Pergament, das kannst du wegblasen, so leicht ist das, ja. Und es ist ja am Handgelenk und nicht irgendwo, ja. Aber trotzdem gibt es immer wieder welche Leute, die immer irgendwas dagegen haben, weil sie ja schade finden, dass sie nicht auf die Idee gekommen sind und kreien es an. Ja, das ist ja nicht nach Regelwerk, ja. Ist mir klar, Leute, weiß ich, ja. Mhm. Danke für die Belehrung. Wir machen es natürlich nur bei Amateuren und auch, wie gesagt, bei Kämpfern, die halt gerade keine Weltmeister oder Europameister, wie auch immer, ja. Das natürlich bei den Boxverbänden, da sind sehr genau und da wird es natürlich eingehalten. Aber die lustige Geschichte, die habe ich schon oft erzählt, ist, dass von den ersten 10, die ich bandagiert habe, 9 gewonnen haben und ich glaube, der Risch war der Einzige, der unentschieden war.
Nein!
Haben wir letzten Samstag wieder gesprochen, war da lustig, weil er gesagt hat, das war ich, weil ich war unentschieden. Ja.
Michael, hätten alle gewonnen. Michael.
Wir hätten alle gewonnen mit meinem Glücksklee. Mag aber. Waren die ersten 10, wenn es natürlich, wenn ich jetzt 100 mache oder 200, eine Statistik über die Leute, wird es wahrscheinlich anders ausschauen. War Zufall, aber ein netter Zufall, du lächelst, das ist eine nette Idee. Und so hat man das.
Ja, da hat er die Statistik wieder mal gesprengt, unser Kollege.
Ja, Schuld.
Wahnsinn, da werden wir das nächste Mal drüber reden. Dankeschön, Rolando Eicher.
Rolandus, hat man das Stitch gegeben, den Namen, der Jacob? Den Namen habe ich vom Stitch, von Jacob. Der hat immer Rolandus gesagt, weil das halt der Mexikaner, gell?
Ja.
Und sagt immer Rolandus. Und dann haben wir gedacht, wie soll ich mich nennen, gell? Und dann, warum eigentlich nicht so? Ja, zu mir sagt der ganze Zeit, gell? Und dann ist es so entstanden, nur damit du die Geschichte auch kennst. Ja.
Das ist eine schöne Geschichte, weil Kämpfer haben Kämpfernamen, Cutmänner haben.
Meistens bekommt man die immer irgendwo von irgendwem anderen, ja.
Und wenn man sie von Stitch der Rand bekommt, ist das schon eine Ehre.
Ja, hat mir schon gut gefallen. Ich habe es ihm dann jetzt erzählt, dass er das so hernimmt, weil es war nicht seine Intention wahrscheinlich zuerst, aber dann habe ich gesagt, ja, passt. Nenn mich so, wie du mich nennst, ja.
Hat Spaß gemacht.
Danke ebenfalls.
Vielen Dank. Für die vielen Infos, wirklich. Also, wenn jemand einmal eine Ausbildung machen möchte, dass ich jetzt denke, hey, das ist ja voll interessant, einfach dich kontaktieren. Über die Social Media Accounts.
Jederzeit gerne, ja. Genau. Jederzeit.
Bin schon gespannt, was sich da weiterentwickelt und wie viele Frauen wir bald sehen werden.
Ja, wird schon passieren, seid gespannt.
Freuen wir uns. Dankeschön.
Danke, darf ich nur zum Schluss mich an meine Sponsoren bedanken.
Sowieso, klar. Ich finde das übrigens total cool, weil ich kenne nur Kämpfer, die Sponsoren haben, aber Cutmänner, dass die Sponsoren haben, das ist auch lässig.
Ja, das ist eine sehr lange Freundschaft auch zum Dominik von Phantom Athletics, der mich unterstützt schon seit Anfang an. Ist ja auch nicht immer leicht, weil es gibt so viele Sponsorenanfragen, an denen jetzt zu glauben, oder ist es einfach nur jemand, der was verspricht, aber dann, Aber muss ehrlich sagen, großes Dankeschön Phantom Athletics, dann an Transport der Ebner, die mir schon seit einiger Zeit unterstützen. Dazugekommen ist jetzt Silberpfeil. Und
was macht Silberpfeil?
Energy Drinks.
Ah.
Red Bull geht leider nicht, weil natürlich der Red Bull sich sehr stark distanziert vom Kampfsport, aber was für Gründen auch immer, egal. Hofft, dass irgendwann mal dazukommen. Mhm. Silberpfeil ist auch gut, super. Fight 24 ist auch immer dabei. Das ist auch,
stimmt.
Sind auch coole Jungs und
versuchen alle den Kampfsport weiterzubringen.
Ja. Wir haben alle ein Ziel, ja.
Das haben wir ja. Und damit beenden wir jetzt die Sendung.
Danke, dass ihr die Chance gehabt habt, da mit dir zu sprechen über meine Arbeit. War echt nett, ich habe dich noch nie persönlich kennengelernt, war echt cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, danke.
Ja, ich finde es cool, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne, ja, jederzeit wieder. Dankeschön.
Das war Folge 32 mit Cutman Roland Eicher. Wie bereits erwähnt, wer noch mehr zu diesem Thema wissen will oder irgendwelche Fragen hat, darf sie uns gerne schicken. Ich bin auch gespannt, ob irgendjemand sich da draußen jetzt denkt, das ist eine spannende Sache, ich möchte Cutman oder Cutwoman werden. Wenn das der Fall ist, lasst es mich bitte wissen, würde mich sehr interessieren. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, viel Erfolg weiterhin und nicht vergessen, bleibt unschlagbar ehrlich.